Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Sie sind heute Morgen vielleicht aufgewacht mit einem Kratzen im Hals, Kopfschmerzen, so ein bisschen Ohrenschmerzen, natürlich pünktlich zum Wochenende, keine Arztsprechstunde weit und breit. Also machen Sie das Internet an. Und Dr. Google wird gefragt. Darum geht es in den nächsten 2 Stunden hier. Was können Medizinportale eigentlich? Wo helfen sie? Welche Gefahren lauern aber vielleicht auch in diesen Auskünften? Was muss man beachten? Immerhin 2/3 der Deutschen fragt nämlich parallel zum Arztbesuch oder auch bevor es überhaupt zum Arzt hingeht, das Internet, was los ist mit dem eigenen Körper. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit, ich nenne ihn jetzt mal Dr. Google, oder mit Gesundheits-Apps. Schauen Sie im Netz eigentlich nach, wenn es Ihnen nicht so richtig gut geht? Beruhigt Sie die Info oder verunsichert Sie das, was Sie lesen? Ja, können Sie es überhaupt einordnen? Besprechen Sie das Gelesene mit Ihrer Ärztin. Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste im Studio, das sind Yael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit eigener Praxis in Berlin. Sie hat 2 medizinische Sachbücher geschrieben. Hautnah, alles über unser größtes Organ, war lange Zeit ein Bestseller. Und es gibt auch einen Podcast von Yael Adler zu Fragen der Gesundheit. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und ich begrüße Kai-Helge Vogel, er ist Leiter des Teams Gesundheit und Pflege des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Und er kümmert sich als solcher auch um Medizinportale und Gesundheits-Apps. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Beruflich schauen Sie, Herr Vogel, sich die Medizinportale an, privat auch?
Ja, also ich glaube, es ist ein großer Mehrwert, einfach jetzt an Informationen ranzukommen. Man muss allerdings wissen, wie man es einordnet. Also auf jeden Fall, man ist ja als Verbraucherzentrale, Verbraucherschützer immer sehr kritisch, aber muss schon sagen, es ist gut, schnell und einfach auch an Informationen ranzukommen. Früher musste man aufwendig recherchieren, in Bibliotheken, ähnliches. Also von daher trotz allem kritischen Tönen, worauf man achten muss, ja toll, dass die Informationen da sind.
Frau Adler, Sie als Ärztin?
Absolut, ja. Also wir haben natürlich aber auch geprüfte und gute Portale, ne, Enzyklopädien oder wissenschaftliche Plattformen, wo wir auch wirklich die aktuellen Forschungen rausziehen können und auch nochmal nachgucken können, ach, wie war jetzt nochmal die und die Therapie? Da gibt es ja immer neue Entwicklungen und man hat nicht immer alles im Kopf. Klar, hilft da Dr. Google oder wer auch immer, wie dieser Kollege auch genannt werden mag.
Oder die Kollegin, natürlich,
die Kollegin,
da sitzen ja genauso viele Kolleginnen. Sie privat, nutzen Sie auch, wenn Sie was spüren oder gehen Sie da eher zu einer Kollegin, zu einem Kollegen?
Alles. Ich bin eigentlich Hypochonder, privat.
Oh, auch das noch.
Ja, ich bin auch deswegen auch Ärztin geworden, weil ich dachte, je mehr man weiß über Gesundheit und Körper, desto besser. Und natürlich weiß ich nicht alles. Und auch wenn ich mal was habe, wo ich jetzt nicht so ganz sicher bin, gucke ich auch nach. Und ärgere mich auch ganz oft über die schlechte Qualität. Denn ich kann natürlich manche Sachen vielleicht doch noch mal anders bewerten. Und meine Hypochondrie wird jetzt auch nicht beruhigt, leider. Also das ist eher schädlich. Ich kann nur dringend davon abraten, allen Hypochondern da draußen nicht zu googeln, wenn man was hat, sondern ja, dann doch einen Arzt zu fragen. Aber man, es ist so verlockend, ne? Der hat halt immer offen, dieser
über
Arzt.
Über was ärgern Sie sich denn am meisten? Weil Sie sagen, Sie sind manchmal sehr verärgert. Was ist das, was Sie da tatsächlich in Wut bringt?
Also, dass falsche Behauptungen aufgestellt werden, die dann von allen kopiert werden. Und es ist ja so ein Automatismus. Wir glauben ja immer, wenn etwas in verschiedenen Portalen steht, dann wird das schon so sein. Aber da schreibt
oder wenn es ganz oben steht.
Oder
ne,
ganz oben Liste, steht.
Wenn es als erstes auftaucht.
Ja, ein Beispiel zum Beispiel jetzt aus meinem Fachgebiet als Hautärztin. Es wird immer gesagt, ja, im Winter stellen die Talgdrüsen ihre Aktivität ein, weil ist ja kalt. Das stimmt aber nicht. Und deswegen kriegt man eine trockene Haut. Wahr ist, dass einfach die Fettproduktion, die läuft immer weiter, dass den Talgdrüsen in der Tiefe der Haut völlig wurscht. Wahr ist, dass das Fett einfach hart wird durch die Kälte und sich nicht so schön wie warme Butter aufs Gesicht schmiert, sondern einfach kalt und hart da liegen bleibt. Und deswegen einige Partien, wie zum Beispiel die Lippen, nicht so richtig gut versorgt werden. Aber das kann ich nur als Fachfrau beurteilen und jeder andere glaubt es dann. Und dann steht das halt überall und auch seriöse Medien zitieren das dann unter Umständen. Mhm. Und dann ärgert mich halt auch, dass einfach falsche, ungeprüfte Ratschläge gegeben werden, dass einem Therapien untergejubelt verkauft werden sollen, Produkte verkauft werden sollen, die wirklich nichts bringen. Also es ist halt so diese versteckte Werbung. Das ärgert mich auch.
Und wenn dann Patienten in ihre Sprechstunde kommen und so gewappnet sind mit dem Informationsstand, den Sie eigentlich ärgerlich finden, wie reagieren Sie?
Also man würde ja denken, also viele Patienten glauben, dass die Ärzte das total doof finden, wenn sie googeln und dann auch gekränkt sind?
Da gibt es ganze Umfragen, wo ein Fünftel der Befragten sagt, die Ärzte finden das ganz schädlich, dass ich im Internet gucke.
Ja, und sie verschweigen das dann auch oft, ja? Die wollen dann nicht raus mit der Sprache. Ich finde aber es gar nicht schlimm und ich habe auch in einem meiner Podcasts tatsächlich mit vielen Ärzten gesprochen, mit 13 Ärzten über dieses Thema, wie die diesen Kollegen Dr. Google finden und wie sie es finden, wenn Patienten googeln. Und eigentlich finden das alle okay. Sie sagen nämlich, es ist doch schön, wenn man sich schon mal mit einem Thema beschäftigt hat, so ein bisschen drin ist, mündig sein möchte, Vorinformationen hat, dann hat man so eine Grundlage, über die man diskutieren kann.
Hm. Herr Vogel, warum interessieren sich eigentlich die Verbraucherzentralen für Gesundheits-Apps und eben auch Gesundheitsportale oder Medizinportale?
Ja, Sie hatten es beide schon angesprochen. Es gibt eben seriöse, sehr gute Portale. Und aber auch sehr schädliche, will ich mal sagen, Informationen und Portale oder einzelne Informationen, die dann auch häufig, also nicht immer das Gute muss in der Suchmaschine oben stehen. Da gibt's eben häufig die, die sich am besten platzieren. Das ist dann häufig mit Werbung verbunden. Und da muss man eben aufpassen. Also wie gesagt, es ist der Anreiz da, nachzuschauen, etwas nachzuprüfen. Wunderbar, auch in Kombination mit dem Arzt natürlich zum Beispiel nach dem Arztbesuch nochmal nachgucken, was hat er mir denn eigentlich gesagt? Ich habe die Diagnose gar nicht verstanden.
Ich verstehe die Fachbegriffe
und so weiter.
Ja überhaupt gar nicht beispielsweise.
Aber es ist dann halt ganz schädlich und das ärgert mich wirklich, wenn es darum geht, man googelt die Diagnose und sucht, ist vielleicht schwer krank und möchte dann eine Info, was kann ich noch tun? Und dann trifft man auf jemand, der sagt, oh, die konservative, die Schulmethode ist gar nicht gut, lassen Sie die Medikamente einfach weg. Und wenn man überlegt, dass ein Krebskranker beispielsweise hier auf der letzten Strohhalm sucht für sich, um weiter leben zu können. Und dann trifft er auf solche unseriösen, völlig auch gewerblich vielleicht noch orientiert, nicht will was verkaufen, dann wird es wirklich auch für den Patienten gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, da drauf zu gucken und man muss auch noch viel stärker draufpassen. Es ist beispielsweise so, dass in Deutschland seit längerem von der Regierung auch ein nationales Gesundheitsportal geplant ist, wo eben seriöse Informationen auch zugänglich gemacht werden sollen. Das lässt auf sich warten.
2021 heißt es jetzt.
Genau, ist eine gute Idee. Ich weiß auch, warum es so lange dauert. Es ist natürlich schwierig, in so einem schnelllebigen Bereich wie der Digitalisierung was zu schaffen. Aber sowas ist gut. Andere Länder haben es schon und muss natürlich auch immer da sehen, was ist möglich. Aber hier braucht es definitiv mehr.
Erklären Sie mal, was auf diesem staatlichen Gesundheitsportal dann drauf sein wird. Das sind alles geprüfte Informationen? Nein, das kann ja dann auch, das ist ja gar nicht leistbar.
Also das ist eben die Frage. Es ist noch relativ viel offen. Es ist so, dass da eben wirklich nur wirklich geprüfte, seriöse Informationen drauf sein sollten. Auch, es gibt ja schon sehr viel. Man muss ja sagen, es gibt einen Krebsinformationsdienst, der Krebspatienten informiert, auch telefonisch, auch nicht nur
sehr
über
gut,
den
Titel. Das ist wirklich sehr hilfreich, finde ich auch. Ganz tolles Portal.
Also deshalb sowas würde ich, und sowas hat man ja, aber man muss ja erstmal hinfinden. Und von daher so ein Portal, das auch so ein bisschen die Lotsenfunktion übernimmt, ist auf jeden Fall was Wichtiges. Dass man eben nicht bei dem gewerblichen Anbieter landet oder bei irgendwelchen Heilsversprechern. Es ist schon ein bisschen besser geworden bei Suchmaschinen, dass da nicht mehr immer das ganz Schlimme oben steht. Aber man trifft eben doch immer noch, wenn man, es hängt auch stark von dem Suchwort ab. Wenn ich jetzt einfach Krebs reinschreibe, landet man bei sehr viel. Wenn ich noch Krebsheilung reinschreibe, dann landet man schon bei erheblich mehr obskureren Dingen. Und hier so eine Lotsenfunktion zu schaffen, ist ganz wichtig. Und natürlich auch wir und andere versuchen, aber natürlich auch gegen ganz große Auswüchse vorzugehen, wenn irgendwie irgendwelche Dinge versprochen werden. Kommen Sie zu mir, dann werden Sie gesund, nehmen Sie das Mittel ein. Das ist dann unseriöse Aussagen, da muss man dann schon schauen und sollte sich dessen auch bewusst sein als Internetnutzer.
Sie haben als Verbraucherzentrale tatsächlich auch so eine Art Checkliste verfasst, auf was ich achten sollte, wenn ich eine Krankheit, ein Symptom google, suche.
Ja, also wir haben verschiedene Checklisten, aber eine ganz grundlegende, das ist auch das, man braucht ja auch so, sagen wir mal, Kompetenz, um es zu nutzen. Also man, jeder denkt, ich habe ein Smartphone, ich nutze alles und verstehe alles, aber man muss sich eben auch reflektieren, wie man damit umgeht. Man muss zum Beispiel sich immer fragen, von wem kommt die Information? Ist es irgendwie ein Pharmaunternehmen? Ist es ein Unterschied, als wenn es eine unabhängige Einrichtung ist, eine Universität? Also das ist eben so ganz grundlegend. Und auch, sagen wir mal, wenn man eine innovative Therapie sucht und landet dann bei Informationen aus dem Jahre 1980, ist das auch nicht gerade. Also ich würde immer sagen, es hängt auch sehr davon ab, worum es geht. Sind es einfache Dinge, also eine Erkältungssymptome, wenn da jemand redet, achten Sie auf Schlaf, ist das natürlich weniger problematisch, wie wenn es um eine ganz seltene Erkrankung, chronische Erkrankung geht und dann geht es auch mehr um Gesundheitsgefahren.
Mhm. Sie wollten noch.
Ganz schlimm sind auch die Foren. Also da würde ich echt Finger weg von Foren lassen, denn da kriegt man fast ausschließlich falsche Ratschläge und auch gefährliche Ratschläge. Man macht das ja, weil man Trost sucht, man sucht Gleichgesinnte, man fühlt sich allein, hat Ängste und es tut ja unheimlich gut, wenn man auch Betroffene findet und vielleicht traut man sich auch endlich eine Frage zu stellen, die man vielleicht seinem Arzt sonst so nicht trauen würde, sich nicht trauen würde zu fragen. Aber was dann da an Antworten kommt, das also macht die ganze Sache katastrophal. Das würde ich immer auf keinen Fall jemandem raten.
Macht sie katastrophal, weil es in so verschiedene Richtungen geht und man sich nicht mehr auskennt oder weil eben
Weil es nicht gewertet ist. Es gibt falsche Ratschläge, es sind gefährliche Ratschläge. Es ist viel Bashing da. Das ist ja so wie auch, es ist einfach nicht repräsentativ. Das ist wirklich nur noch Meinung und überhaupt nicht fundiertes Wissen.
Also würde ich auch anknüpfen, also gerade so Foren, wo wir sich lediglich nur Laien austauschen, will ich jetzt nicht sagen, dass das ganz schlimm ist, aber man muss einfach wissen, von wem kommt die Information. Es gibt auch moderierte Foren, wo vielleicht ein Arzt das an der Hand hat. Es gibt auch Selbsthilfeforen, wo dann ein Austausch untereinander möglich ist. Aber da ist natürlich die Gefahr groß, jetzt gerade wenn es völlig offen ist, dass sich eben auch jemand reinnimmt, der irgendwo einem wohin lotsen möchte, im Positiven wie im Negativen. Aber Problem ist einfach, wenn man seine Laienmeinung postet und die verbreitet sich dann, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, Frau Adler, dann durch alle Medien. Also da ist es ist gerade auch, sagen wir mal, bei einer psychischen Erkrankung gibt es so einen Austausch, Foren, die seriös sind und ganz gut, aber da ist natürlich viel unterwegs, wo man sagen muss, Vorsicht.
Wenn Sie, Frau Adler, mit Ihren Patientinnen und Patienten darüber sprechen, wie merken Sie, dass Sie also zugänglich dann sind und das, was Sie lesen, was Sie gelesen haben im Netz, vielleicht auch doch nochmal in Frage stellen? Oder merken Sie, haben Sie das Gefühl manchmal, dass Sie eigentlich überprüft werden?
Nee, also es ist ja so, wenn ich merke, dass irgendwas in der Kommunikation vielleicht schief läuft, dann kann ich es ja auch ansprechen. Also man kann ja auch über Kommunikation sprechen und sagen, ich habe gerade das Gefühl, Sie möchten was aus mir rauskitzeln oder Sie haben, da ist noch irgendwas, was Sie bedrückt oder Sie haben noch eine weitere Information, irgendwas ist noch nicht geklärt. Nee, also ich finde, das ist ein guter Einstieg, sowas, und ich gehe darauf auch ein und ich habe auch kluge Patienten und manchmal ist ja auch was dabei, wo ich sagen würde, ach Mensch, echt, das haben Sie gelesen? Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Ja. Und manchmal ist ja wirklich, also so wie Journalisten kluge Fragen stellen, stellen auch Patienten manchmal kluge Fragen durchaus. Und dann, wenn ich wirklich mal was nicht weiß oder das noch nicht draufgestoßen bin in der Flut von Dingen, dann nehme ich Kontakt auf zu den Patienten hinterher und sage, Mensch, ich habe das jetzt mal nachgeguckt, das ist noch gar nicht auf dem Markt, aber vielleicht kommt es ja mal oder so.
Lernen Ärzte eigentlich, Ärztinnen, sich damit auseinanderzusetzen, dass Patienten inzwischen anders ticken? Ich habe gelesen, dass in Mainz es einen Studiengang gibt, der sich genau damit eigentlich auseinandersetzen will. Wahlpflichtfach Medizin im digitalen Zeitalter, was natürlich auch noch weit darüber hinausgeht, auch andere Methoden mit ins Boot nimmt. Aber würden Sie sich sowas wünschen, dass das stärker eigentlich auch?
Also ich finde, viel wichtiger ist erstmal die Kommunikation zu unterrichten. Also in meinem Studium habe ich nicht gelernt, wie ich mit Patienten reden muss und soll und kann. Und das ist ja auch eigentlich der wichtigste Schritt zur Heilung und zum Bündnis, dass man vertrauensvoll schließt, um überhaupt einen Weg gemeinsam zu gehen. Das finde ich viel wichtiger als das Digitale. Ich finde das Digitale schön. Ich finde, das gehört dazu. Das kann man nicht mehr wegdenken. So wie man das Handy und den Computer nicht mehr wegdenken kann oder auch wenn man es doof findet. Das gehört einfach dazu. Damit muss man sich arrangieren und man darf es auch positiv nutzen. Das mache ich persönlich auch sehr gerne. Also ich benutze die Medien auch, um interessante Informationen mit meinen Patienten oder Followern zu teilen oder auf YouTube irgendeinen Clip zu machen, wo ich ein interessantes Thema bespreche. Also man kann das ja auch positiv nutzen. Ich finde es eine schöne Entwicklung. Aber eben, wie Herr Vogel sagt, man muss vernünftig vernunftgeleitet damit umgehen. Also man die Gefahren kennen, mündig sein.
Darüber wollen wir heute in diesen 2 Stunden sprechen. Erstmal hier waren die Experten Hautärztin Jael Adler und Kai Helgevogel von der Verbraucherzentrale Bundesverband 0800 2254 2254. Unsere Nummer für Ihre Erfahrungen und Fragen rund um Gesundheits-Apps oder medizinische Portale, gespräch@deutschlandfunkkultur.de wäre die E-Mail-Adresse. Eine Frage, die wir sind, auf Apps sind wir jetzt noch gar nicht so doll eingegangen. Ich habe gesehen, also es gibt Allergie-Apps, es gibt Diabetiker-Apps, es gibt Asthma-Apps. Eine Idee dabei ist doch, dass man sich selber ganz gut überwachen kann mit so einer App, oder Frau Adler?
Ja, und das kann auch gut helfen. Es gibt auch Chemo-Nebenwirkungs-Apps und Leberflecken-Check-Apps. Die müssen halt geprüft sein. Das ist ja auch politisch gewünscht, dass es dann Apps auf Krankenkasse gibt, die einfach eine Zuhausebetreuung ermöglichen, wo vielleicht dann auch eines Tages Daten für den Hausarzt zur Verfügung stehen, dass er den Patienten nicht nur so stichpunktartig sieht, sondern praktisch sieht, wie ging es ihm denn die letzten 2-3 Wochen. Ja, dass es nicht immer so Momentaufnahmen sind. Das kann sehr gut sein, aber auch da, die müssen eben eine Qualität haben und nicht irgendeinen Quatsch. Und die Gefahr ist auch jetzt bei meinem Fach, also wenn jemand einen Leberfleck scannt und dann kommt da irgendwas raus, das kann wahnsinnig verunsichern. Da ist die Technik vielleicht auch noch nicht immer ganz optimal. Und ich glaube, ich brauchte eine Betreuung. Am Ende wird ja immer nur gesagt, gehen Sie doch zur Sicherheit doch zum Arzt, bitte.
Wenn das eine gute App ist wahrscheinlich. Unter der 0800 225 4224 können Sie sich beteiligen, sowie Jürgen Diehl aus Herne. Schönen guten Morgen, Herr Diehl. Herr Diehl, sind Sie noch dabei? Ja, schönen guten Morgen, da ist er.
Ja, guten Morgen. Ich wollte sagen, dass für mich die Apps eigentlich nur eine Ergänzung da sein können zu den Arzt. Weil eine App, die kann einen ja nicht sozusagen Diagnostik umfassend beurteilen und Zusammenhänge bei einer Krankheit im Vergleich mit anderen Symptomen darstellen. Und wenn man natürlich verunsichert ist, da kann man sich natürlich schon vorinformieren, weil ein Arzt hat natürlich nicht viel Zeit für einen. Meistens ist man nach 5 Minuten schon wieder aus dem Sprechzimmer draußen. Und wenn man unsicher ist bei einer sehr schweren Erkrankung, dann steht einem auch als Patient, glaube ich, auch zu, woanders eine Zweitmeinung einzuholen. Wenn man mit der Diagnose des eigentlichen Hautarzt nicht einverstanden ist, dann kann man immer noch sagen, okay, ich bin nicht damit einverstanden, dass ich jetzt die und die Diagnose kriege oder es hilft mir jetzt nicht weiter. Ja. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich brauche für mich, um zu wissen, was zu tun ist, noch eine Zweitmeinung.
Herr Diehl, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sich nicht wohlfühlen? Gucken Sie erst im Netz oder gehen Sie erst zum Arzt? Wie machen Sie es selbst?
Ja, es kommt drauf an, was ich habe. Also wegen einer schweren Geschichte, dann würde ich mich nicht erst im Netz gucken, weil da könnte es sein, weil es ja im Netz nicht die Zusammenhänge herstellen kann, weil zwischen dem menschlichen Körper und einer App, die kennt mich ja nicht wie persönlich, ein Arzt, der einen schon jahrelang kennt. Deswegen würde ich mich vielleicht unter Umständen mehr verunsichert fühlen. Ich würd also daran differenzieren, was ich gerade habe. Ob ich eine App nutzen würde oder nicht. Und zum anderen hat man ja beim Arzt ja die Möglichkeit, sozusagen Frage-Antwort. Man kann direkt also Fragen stellen und man kriegt sofort eine Rückmeldung. Währenddessen eine App ist eben halt... Die kann eigentlich...
Da sitze ich dann alleine da, genau.
Kommunizieren, da sitzt man alleine und umschön geht es einem dann hinterher, nach dem, was man da liest, viel, viel schlimmer als vorher. Und insofern würde ich halt das so verfahren, wie ich es gerade geschildert habe.
Frau heißt, Adler, Sie nicken auch die ganze Zeit, also gerade bei dem Frage-Antwort.
Ja, man braucht jemanden, der einen auffängt, der das einordnet, der einen tröstet, der einen leitet, der eine Zukunft, eine Perspektive gibt, Hoffnung gibt. Das kann eine Maschine natürlich schlecht. Die sagt, die ist immer eher, die will sich absichern. Die wird immer sagen, ja, aber doch, jetzt bitte zum Arzt.
Ja, das, was Herr Diehl am Anfang angesprochen hat, die Apps. Also als Ergänzung, wenn man mit seinem Arzt bereits in Kontakt ist. Machen Sie das eigentlich? Empfehlen Sie Apps? Also haben Sie das schon eingesetzt?
Nee, aber es passiert oft, dass Patienten mir Fotos von sich schicken. Also als Hautärztin ist das ja ein sehr visueller Beruf. Und ich kriege dann manchmal zum Frühstück einen entzündeten Po oder einen dicken Pickel, den mir jemand schickt, dass ich mal schnell drauf gucke und... Das ist natürlich ein Datenschutzthema, absolut, aber wenn man in Not ist, ist manchen Leuten das dann auch einfach egal und die wollen schnell eine Antwort und dann versuche ich natürlich zu helfen.
Aber das ist ja die direkte Kommunikation wieder mit Ihnen als Ärztin, aber ich meinte, haben Sie schon beispielsweise bei Allergien eine Allergie-App empfohlen, dass Sie sagen, wir arbeiten jetzt mal, also
Pollenflug zum Beispiel, genau. Ja, dass man guckt, wie ist der Pollenflug, man kann auch einfach um das Thema, also um Leute für das Thema zu sensibilisieren, sagen, gucken Sie doch mal in der UV-App, also schauen Sie, wie stark die Strahlenbelastung heute ist von der Sonne, dass Sie sich gut eincremen. Also so als Tool und als Erinnerung, ja. Aber ich bin noch, also da ich jetzt nicht so eine Riesenpraxis mit so einem Riesendurchsatz habe, versuche ich noch alles möglichst persönlich abzufangen.
Also ich wollte dem Herrn Diehl also wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es ist eine Ergänzung und auch nur für den Patienten, der es möchte. Also es gibt auch zunehmend Anspruch und wird gesucht, aber es gibt auch Patienten, die sich vielleicht einfach auf ihren Arzt verlassen und gar nicht durch andere Dinge verwirrt werden wollen. Also das sollte man ihnen auch nicht vorwerfen. Ich finde, das ist ein, kann man so entscheiden für sich. Es ist eben für jemanden, der sich informieren möchte, gibt es Apps und da gilt natürlich dasselbe wie für Gesundheitsinformationen insgesamt auch. Auch die beste technische App, wenn die Information nicht stimmt, bringt auch nichts. Und gerade auch die Diskussion, die wir vom Gesundheitsminister Herrn Spahn haben, App auf Rezept, wird auch dann, soll auch vom Arzt verordnet werden sozusagen. Dann kommt es auch mehr ins Spiel. Man muss aber wissen, das bezieht sich in der Regel alles noch auf sehr grundlegende Apps, die einfach informieren oder ein Diabetestagebuch. Das sind alles Unterstützungen, die auch wirklich sinnvoll sein können. Viele wünschen es, aber es muss auch gar nicht sein.
Aber eine App auf Rezept, wenn Sie das sagen, das wäre ja beispielsweise eine App, die dann auch tatsächlich geprüft ist. Nur so auf sowas kann man ein Rezept erstellen. Das ist ja schon mal ein Sicherungsfaktor, oder?
Das begrüßen wir sehr, ja. Es ist so, dass das Gesetz das jetzt ermöglicht. Auch die Kassen können es unabhängig vom Arzt anbieten. Aber man muss eben sagen, da muss man gucken, wie dann letztendlich die Prüfkriterien noch aussehen. Da ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt. Das wird natürlich sehr spannend und die sollte eben sicher sein und Datenschutz genauso wie Informationen.
Herr Diehl, Sie haben viele interessante Punkte auf jeden Fall angesprochen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße jetzt am Telefon Christine Gerlach. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerlach. Ihre Erfahrungen, nutzen Sie das Internet bei Krankheit oder Unwohlsein?
Selbstverständlich nutze ich das Internet seit knapp 30 Jahren, also das läuft. Und ich habe auch eine ganz allgemeine Frage. Vielleicht kriege ich noch schöne Tipps. Und zwar, Sie hatten das schon angesprochen, was ganz wichtig ist, wer ist der Absender der Informationen? Und konkret eine Geschichte dazu. Ich weiß einfach, Selbsthilfegruppen sind insgesamt eigentlich eine sehr positive Entwicklung der letzten Jahre, weil Menschen sich austauschen können. Leider gibt es eine Entwicklung, dass viele Pharmakonzerne das auch entdeckt haben und Selbsthilfegruppen teilweise finanziell unterstützen oder sogar selber gründen. Grundsätzlich ist das ja auch nett, wenn solche Menschen Geld bekommen, was dann nicht so toll ist, wenn praktisch die Selbsthilfegruppe dafür da ist, die Produkte eines Pharmakonzerns zu werblich zu unterstützen. Das kann es einfach nicht sein. Ich finde es aber bei vielen Seiten schwer herauszubekommen, woher kommt denn jetzt wirklich die Information? Wer steht dahinter?
Da sprechen Sie etwas Wichtiges an, was Herr Vogel, Sie haben es gesagt, also die Quelle prüfen. Und das ist tatsächlich interessant. Wie prüfe ich denn die Quelle?
Also der Hinweis ist ganz wichtig, also würde ich als erstes mal sagen. Und manchmal ist die Werbung auch sehr offensichtlich, wenn man nach Kopfschmerzen schaut. Und daneben poppt ein Fenster auf, wo ein bestimmter Hersteller direkt dafür wirbt. Also man gibt irgendwie Migräne ein, Kopfschmerz und sieht daneben so gleich ein Feld blinken, dann ist es offensichtlich. Ich würde jetzt die Selbsthilfe ein bisschen in Schutz nehmen, da gibt es auch sehr hohe Selbstverpflichtungen, aber gerade in weiten Welt der virtuellen ist natürlich viel möglich. Da gibt es eben auch Unseriöses und da ist der Hinweis auch genau richtig. Aber wenn man es möchte, also wenn im besten Fall ist natürlich irgendwo so eine Art Impressum, da steht drin, wer dahinter steht. Man sollte auch immer prüfen, wer ist denn der Absender, wer spricht da mit einem. Ist es ein Professor? Häufig steht da auch Professor, aber es gibt ihn gar nichts. Auch da würde ich immer mal kurz vielleicht auch eine andere Suchmaschine bedienen. Ist das überhaupt ein ganz bekannter Professor der Charité und so weiter? Also da bietet das Netz dann auch Möglichkeiten, einfach nachzugucken. Man sollte schlicht, und das ist einfach, vielleicht auch immer noch eine zweite Meinung einholen, auch im Netz, und einfach nicht blind vertrauen. Wenn es auch einfach und man einfach schnell Hilfe sucht, sollte man trotzdem sehr vorsichtig damit umgehen.
Frau Gerlach?
Eins ist klar, Suche im Internet. Zum Beispiel suche ich nie mit dem Handy. Ich suche an meinem Computer, daneben ist mein Drucker. Ich nehme mir eine gute Tasse Kaffee oder einen Tee und ich stelle mich darauf ein, ich suche jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde und dann höre ich auch auf und dann habe ich meine Ergebnisse und ich gehe einen anderen Tag auch nochmal wieder dran. Also wovon ich natürlich generell jedem abraten kann, ist eine Internetsuche im Handy zu machen. Der Bildschirm ist klein. Viele Leute sagen ja auch, sie googeln irgendetwas. Das finde ich immer lustig, weil die benutzen dann diese eine Zeile von Google. Damit arbeite ich persönlich nie. Ich benutze Google auch. Da benutze ich die erweiterte Suche. Das heißt, da stelle ich die Sprachen ein, in denen ich lese. Da stelle ich ein, welchen Zeitraum ich suche. Es war ja vorhin auch schon davon die Rede, neueste Ergebnisse aus 1990 sind vielleicht heute nicht mehr ganz so aktuell. Das heißt, das Internet ist einfach ein Werkzeug. Aber es ist ein Werkzeug, was ziemlich viel Zeit und Energie kostet.
Ja. Und?
Also es ist nicht mal eben, dass man den Eindruck hat, auch über Apps oder ähnliche Sachen, dass man weniger Zeit braucht, um etwas herauszufinden, ist nicht so. Man hat natürlich die Möglichkeit, ganz andere Dinge herauszufinden, auch wenn man sich eben wirklich in ein Thema vertieft, als wenn man jetzt in eine Bibliothek geht, weil die Sachen aktueller sind.
Aber Sie haben schon den richtigen Hinweis gegeben, man muss sich eben auch einen Zeitrahmen setzen, um nicht auch in der Information zu ertrinken. Frau Gerlach, Sie haben viele Punkte angesprochen. Wir werden viele davon auch noch sicherlich intensivieren in dieser Sendung. Danke erstmal dafür. Ein schönes Wochenende Ihnen. Wie kann mir das Internet helfen, beispielsweise bei der Suche nach Krankheiten, nach Symptomen oder auch bei der Gesunderhaltung? Unsere Sendung hier heute mit Jael Adler und Kai Helge Vogel. Sie können sich beteiligen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de mit einer Mail oder unter der 0800 2254 2254. Eben wurde einiges angesprochen von unserer letzten Hörerin, Anruferin, wie ich die Suche auch ein bisschen präzisieren kann. Also ganz andere Tools benutze und tatsächlich schon mal einstelle, welche nach welchen Jahren, ab wann, wie aktuell die Informationen sind. Das waren doch ganz wertvolle Hinweise, die da jetzt gegeben wurden, um eben sich in so einer Suche so überhaupt auch ja, die tatsächlich nutzbar zu machen, oder, Herr Vogel?
Ja, ich denke, das war so ein typisches Beispiel, wie man sich es auch wünscht. Also auch ich. Also ich muss mich selbst aber auch dazu zwingen, weil man hat natürlich gerne einfache Lösungen. Man klickt und hat die Lösung. Das ist einfach, aber nicht unbedingt das Beste, eher das Schlechte. Man muss genau prüfen, was möchte ich, über welchen Kanal, welchen Bereich. Also von daher war das absolut ein gutes Beispiel, wie man es machen sollte. Und kann man nur sagen, in dem Fall gut gemacht. Es gibt leider viele, die anders denken. Und wie gesagt, jeder ist da anfällig für einfach irgendwo es gibt so Symptomchecker einzugeben, das und das, und dann das Ergebnis dann einfach für bare Münze zu nehmen und damit dann weiterzugehen und damit vielleicht auch zu seinem Arzt zu gehen, und der muss das dann auch unter Umständen wieder auffangen.
Das sind Seiten, die nennen sich Symptomchecker?
Ja, das ist so ein, gibt schon länger, aber auch, ich denke, zunehmend Trend, dass man da verschiedene Dinge eingibt. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe das und das, wird auch ganz länger abgefragt. Auch da gibt es seriöse und unseriöse. Ich habe auch im Vorfeld der Sendung selbst nochmal geprüft und das Ergebnis war sehr niederschmetternd. Die Diagnose war nicht schön, was natürlich nicht zutrifft. Also das, manchmal muss man sich
ist
das
immer
auch
Krebs,
selbst.
Ne? Kommt immer Krebs raus am Ende.
Genau.
Man ist schnell dabei.
Also von daher würde ich sagen, ja, das war ein typisches Beispiel und so sollte man auch es machen. Den Weg, der für einen passt, die Zeit sollte man sich nehmen, weil es ist eben nicht schnell gemacht. Man muss sich vorbereiten, das ist ja auch, hatten wir ja schon angesprochen, es ist etwas, um sich auch vorzubereiten auf einen Arzttermin oder ihn nachzubereiten. Ja. Also ich glaube, alleine ist es immer schwierig, sich nur auf eine Suchmaschine zu verlassen und deren Ergebnisse.
0800 2254 2254, Monika Gerlach aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Meine Fragestellung, also erstmal, ich nutze selber das Internet, um mich zu informieren, und habe auch über viele Jahre rumgesucht und dieselben Erfahrungen gemacht, die Sie zum Teil auch geschildert haben, und habe eine Seite meines Vertrauens gefunden, der ich auch die Links entnehme, um dann weiter zu recherchieren. Meine Frage geht in die Richtung der digitalen Affinität. Es gibt diese Gesundheits-Apps, die jetzt wahrscheinlich zukünftig immer mehr verschrieben werden und immer häufiger. Und die Frage ist, ich selber nutze aus bewussten Gründen kein Smartphone. Ich könnte es, aber ich tue es nicht. Ich weiß aber von vielen älteren Leuten, dass sie noch nicht mal eins haben. Wie wird das gelöst? Werden die mitbedacht? Fallen die einfach durch? Also das ist die Frage, die mich umtreibt. Das wird anscheinend überhaupt nicht mitbedacht. Ich habe dazu noch nichts gehört.
Das ist interessant, was Sie ansprechen. Da können wir es auch noch mal konkretisieren. Sie hatten vorhin, Herr Vogel, gesagt, Apps auf Rezept. Wie weit sind wir da und wird das mitgedacht, was Frau Gerlach hier einbringt?
Also das ist genau ein Punkt, wo wir auch als Verband politisch einbringen. Es gibt eben nicht nur den App-Nutzer, sondern noch ganz viele andere. Und da ist es auch egal, aus welchen Gründen Sie das nicht nutzen wollen, weil Sie haben kein Smartphone, können Sie es nicht leisten, wollen es nicht oder haben Angst vor Datenschutz, Datensicherheit. Wir legen darauf. Es ist so, dass man das anspricht, auch wir. Ich denke, es ist auch nur eine Ergänzung, wie wir schon angesprochen haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, es gibt auch viele Anwendungen, auch die Anwender gehen in die Richtung, dass es eben auch webbasierte Dinge gibt, also dass man es eben auch über einen Internetzugang nutzen kann, der vor zu Hause steht und nicht nur per App. Das ist natürlich, viele Anbieter, Startups achten nur auf Apps, aber ich finde, den Hinweis sollte sich, sagen wir mal, auch an Herrn Spahn, wenn er denn, er hörte wahrscheinlich vielleicht zu, aber dann sollte man sowas auch mitnehmen.
Das aber Sie ist als eben Verbraucherschutzzentralen annoncieren genau
ja,
diesen Gedanken?
Also es muss eben gut, dass hier was tut. Der es möchte, soll es auch bekommen, aber man sollte die anderen auch nicht vergessen. Auch bei den technischen Umsetzungen kann es nicht sein, dass man nur auf die App setzt, weil das natürlich ein Unterschied ist, digital unterwegs so eine App zu nutzen. Da ist vielleicht auch die Ruhe nicht so da, wie wenn man zu Hause, wer das mag und auch möchte.
Wie eben die letzte
das finde ich ein gutes Beispiel. Ja. Da ist auch eben, was wir vorhin ansprachen, die Möglichkeit, in Ruhe auszuwählen. Besser, wenn man auch einen großen Bildschirm hat vielleicht, wie wenn man es nur schnell über eine App wischt.
Mhm. Frau Gerlach, Ihre Gedanken finden hier Widerhall, wie Sie merken.
Ja, meine Frage ist damit auch beantwortet. Mhm.
Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Interessanter Aspekt auf jeden Fall,
Dank, ne?
Den Sie in die Runde geworfen haben. Frau Adler, Leute, die in Ihre Praxis kommen und sagen, ich möchte mich jetzt eigentlich damit überhaupt gar nicht befassen, was im Internet steht. Würden Sie da, also so finden, gibt es solche Patientinnen, Patienten bei
Absolut,
Ihnen?
Absolut, es gibt ja alle Arten von Menschen. Und als Ärztin bin ich Anlaufstelle. Ich glaube, dass es schwierig ist für Menschen, die jetzt nicht in der Großstadt oder im Ballungszentrum leben, die oft keinen Zugang haben zu Fachärzten. Und ich sehe schon das Bedürfnis der Menschen, über Dinge länger zu reden. Und das hat ja vorhin auch ein Anrufer gesagt, oft ist man nach 5 Minuten wieder draußen. Und da ist es manchmal gut, sich zu informieren. Und da sind wir auch dankbar, dass es Online-Informationen gibt. Ich versuche das schon, aber es ist nicht immer möglich, alles abzufangen. Ich selber weiß ja von mir, wenn ich Patientin bin, wie viele Fragen ich plötzlich habe. Und ich brauche auch eine Betreuung, eine seelische Betreuung.
Vieles fällt einem erst ein, wenn man zu Hause ist.
Ne? Absolut, ganz
und
genau.
Und nicht im Angesicht der Ärztin, genau.
Also ich versuche das natürlich so gut wie es geht abzudecken. Ich würde niemals jemanden dazu nötigen, zwingen oder aktiv motivieren. Und natürlich sage ich mal, wenn Sie möchten, können Sie sich mal das und das im Internet angucken, zum Beispiel, wenn es um Laserbehandlung geht. Ja? Da wollen Leute oft Vorher-Nachher-Bilder oder wie das Verfahren geht. Und aus Patientenschutzgründen würde ich natürlich nicht das Filmen meiner eigenen Patienten und denen dann zeigen. Also sage ich, sowas gibt es aber im Internet. Auch Hersteller von Lasern zeigen sowas oder Ärzte aus den USA, da ist man noch ein bisschen entspannter. Da kann man schon mal nachgucken.
Sie wollen ergänzen?
Ja, das halte ich für sehr einen wichtigen Punkt. Also es gibt natürlich einen Grund, warum man ins Internet zum Beispiel Informationen sucht. Und da ist es eben so, dass man vielleicht eben nicht mal eben schnell einen Arzttermin kommt, um im Arzt Rücksprache halten zu können. Die Zeit, die ein Arzt hat oder sich nimmt, das gibt auch nicht den Arzt, genauso wie es nicht den Patienten gibt, ist natürlich auch unterschiedlich. Wenn man da irgendwie 5 Minuten Zeit hat, klärt man das Wesentliche. Aber man hat in der Regel ganz viele Fragen noch. Man kann dann bei aufwendigen Erkrankungen noch zum zweiten Arzt gehen und eine Zweitmeinung einholen. Aber auch da ist die Zeit wieder relativ begrenzt. Also aus diesem Bereich, dass man einfach der Arzt vielleicht einem nicht die Zeit schenken kann, ich will es gar nicht negativ sehen, er hat ja auch Zeitdruck, greift man darauf zurück und dann ist es einfach wichtig, diesen Kanal zu haben. Also von daher, deshalb ist auch das Positive daran, dass man dann eben sich zusätzlich einfach mal informieren kann, was habe ich denn für eine Diagnose nochmal genauer und beim nächsten Arztbesuch dann vielleicht das einfach nochmal ansprechen kann.
Also deswegen gibt es ja auch den Wunsch, Online-Sprechstunden weiter auszubauen. Und wir Ärzte übrigens würden uns das auch sehr wünschen, dass wir mit anderen Arztkollegen über Patienten sprechen können, uns vernetzen können, also die Schwarmintelligenz nutzen können. für unseren Patienten, weil wir natürlich so alleine in unserer Praxis vor uns hin puzzeln. Und manchmal ist es so wie in alten Zeiten, wo wir in der Klinik unsere Ausbildung hatten, ne, wo so eine ganze Gruppe an Ärzten in verschiedenen Ausbildungspositionen alle ihre Gedanken eingebracht haben. Und am Ende war es immer zugunsten der Gesundheit des Patienten. Das fänden wir Ärzte toll.
Ich glaube, da haben Sie aber noch einen Punkt, da jedenfalls in meinem Hinterkopf ist gleich eben dann wieder Datenschutz aufgeleuchtet. Werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, noch in dieser Sendung. Was bietet mir das Internet, was meine Gesundheit angeht? Unser Thema heute hier unter der 0800 2254 2254 und da begrüße ich Harald Schröder. Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Schönen guten Morgen.
Und wie steht's bei Ihnen? Nutzen Sie das Internet, wenn Sie sich nicht gut fühlen oder gehen Sie direkt zum Arzt?
Ich nutze das Internet insgesamt sehr intensiv, aber meine Erfahrung im Bereich der Gesundheitsrecherche sind eigentlich eher negativ.
Ein
Hinweis, über den schon gesprochen wurde, den ich aber noch mal vertiefen möchte, ist der, dass in Foren sehr viele obskure Leute unterwegs sind. Und es sind eben nicht nur große Pharmakonzerne. Ich halte es nicht für problematisch, wenn irgendwo eine Werbung von Bayer aufpoppt in einem Kopfschmerzforum und man dann einen Hinweis auf Aspirin bekäme. Das ist am Ende nicht besonders schädlich. Und man sieht, dass es kommt von Bayer und man sieht, wer dort wirbt. Viel schlimmer sind die Leute, die unter Nicknames oder auch unter vermeintlichen Klarnamen, die aber am Ende falsch sind, irgendwelche Tipps absondern oder irgendwelche Beiträge liefern, die dann am Ende nur Schaden anrichten. Das sind meine Erfahrungen. Ich bin, sage ich mal jetzt auch, ein recht professioneller Rechercheur, weil ich von Haus aus Journalist bin und da nun auch meine Erfahrungen gesammelt habe. Ich würde nur jedem raten, Foren weitgehend fern zu bleiben und äußerst kritisch zu sehen oder zu betrachten, was Leute dort posten.
Herr Schröder, also Sie würden so weit gehen, dass Sie tatsächlich von Foren abraten, weil Sie das Gefühl haben, dass man dem überhaupt nicht wirklich nachspüren kann, inwieweit hinter einem Nickname ein tatsächlicher Mensch mit Kompetenz steht.
Ich sitze im Auto, habe Sie jetzt ganz schlecht verstanden. Sorry.
Aber so würden Sie auch sagen, Herr Vogel, das so zu interpretieren ist, Foren eher ganz meiden, weil man es eigentlich nicht tatsächlich ausschließen kann, da
ja,
schon.
Ja, das wäre mein Rat oder eben äußerst kritisch, das zu bewerten, was dort gepostet wird.
Nickende Köpfe hier.
Also ich würde zustimmen, also und auch dem Hinweis, dass es natürlich besser ist, es läuft klar auf hier, das Pharmaunternehmen wirbt hier, wie wenn es so unter der Hand unterschwellig in einem Forum immer wieder reingebracht wird. Man muss Foren auch vielleicht ein bisschen definieren, also so ein einfaches, offenes Forum ist risikoreich. Könnte man natürlich ein Forum auch als digitale Sprechstunde sehen, wo ein ausgewiesener Arzt zu bestimmten Zeiten Informationen gibt. Das würde ich davon ein bisschen trennen. Aber so dieses Foren, wo man plötzlich drauf stößt und jeder mitreden kann. Und gibt es halt auch verschiedene Anreize, wo man hellhörig werden sollte. Wenn jemand sagt, hier, das hatte ich gemacht, egal was es ist, muss gar kein Medikament sein und hat geholfen, hilft jedem hundertprozentig. Dann sollte man wahrscheinlich am ehesten schon wegklicken.
Herr Schröder, was sind die Dinge, über die Sie gestolpert sind, die Sie so haben negativ das jetzt einschätzen lassen?
Bitte doch mal, ich verstehe nicht.
Ein Hinweis noch, worauf sind Sie gestoßen, dass Sie so negativ eingestellt sind?
Also ich habe durch ein, zwei schwere Erkrankungen, die ich in den letzten 10 Jahren hatte, bin ich eben tatsächlich auch mal in Foren gegangen und habe eben festgestellt, dass verschiedene Leute einen unglaublichen Murks gepostet haben, der sich dann, wenn man es genau hinterfragt und am Ende ja auch mit Ärzten darüber redet, dass man feststellt, da werden einfach Meinungen produziert, die aus welchen Gründen noch immer jedenfalls
nicht nachprüfbar sind.
Nicht in irgendeiner Weise zu sachdienlichen Hinweisen führen, sondern irgendwo in die Irre führen. Also wo auch durchaus Gefahrenpotenzial besteht. Es gibt zum Beispiel eben auch häufiger Hinweise, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo denn Ärzte sogar benannt wurden, Das ist dann schon wieder dieser Bereich der Werbung, wo dann Leute im Internet sagen, ein Doktor so und so in, was weiß ich, Hintertupfingen, der hat die ultimative Behandlungsmethode. Mhm. Und das sind dann, naja, diese üblichen Werbegeschichten, die aber eben nicht einen Pharmakonzern betreffen, sondern die wirklich in der Breite ja, Medizindienstleister betreffen, die möglicherweise da auch für, was weiß ich, 500 Euro im Monat irgendwelche Agenturen beauftragen, um ihren Namen irgendwo in Foren ins Spiel zu bringen.
Also und das halte ich für extrem. Misstrauen ist angebracht. Herr Schröder, danke schön für Ihren Anruf und jetzt fahren Sie mal ganz vorsichtig weiter mit Ihrem Auto. Hier eine andere Stimme in Richtung Foren von Dirk Strecker, der hat uns gerade geschrieben und hat so ein bisschen Sorge, dass jetzt Foren verteufelt werden. Er nennt sich oder sagt, er sei Vater einer Tochter mit einer sehr seltenen Erkrankung, PCH2 wird hier ins Spiel gebracht, und hat gerade also eben wegen seltener Erkrankungen in der Selbsthilfe findet er Foren wichtig, da wir zum Beispiel unser Forum, die viele bundesweit verstreute Familien zusammenbringen können. Und ansonsten wäre ein Krankheitsfall auf 1 Million Menschen. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
Das ist auch wieder ein guter Punkt. Also man kann es nicht immer einseitig sehen. Es zeigt einfach, wie unterschiedlich das ist. Natürlich, seltene Erkrankungen. Teilweise reicht da nicht mal Deutschland, um eine gewisse Patienten zusammenzubringen. Da gibt es auch, sagen wir mal, in Europa einen Austausch. Und da ist natürlich, das meinte ich auch, man muss gucken, was ist es für ein Forum, wenn das dann auch noch von der Selbsthilfe mit organisiert ist, ist das ein absoluter Mehrwert, wenn beispielsweise bislang einer alleine in Bayern saß, da gibt es vielleicht 2 Patienten und dann ist natürlich toll, wenn man sich deutschlandweit, sogar europaweit, weltweit vernetzen kann. Das ist auch für die Ärzte da auch wieder ein wichtiger Punkt, dass man einfach sich austauscht und das ist natürlich, muss man sagen, ein toller Mehrwert und trotz aller Kritik.
Kann man denn da eine staatliche Überprüfung oder so etwas andenken? Also wenn wir zum Beispiel dieses von uns ganz am Anfang eingebrachte staatliche Gesundheitsportal, wenn wir das denken, 2021.
Also sicherlich ist das ein Ansatz, aber man muss ja sagen, es gibt auch die, sagen wir mal, die Selbsthilfe, die hat ja auch einen Verband, einen Bundesverband, wo natürlich auch geguckt wird, wer ist dabei, wie stark gibt es Abhängigkeiten von Pharmaindustrie, dann wird da auch eben dagegen was gemacht. Also von daher auch bei seltenen Erkrankungen gibt es spezielle Verbände, die sich darum kümmern und da dann sich zu informieren. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig für jeden Einzelnen. Ich denke auch gut, wenn ein Arzt darauf hinweist, hier gibt es eine Selbsthilfe. Ja, von daher ist auch das ein ganz wichtiger Beitrag, um einfach auch, jetzt sollte jemand zuhören, der betroffen ist und es noch nicht kennt, ist das ein toller Mehrwert.
Empfehlen Sie eigentlich solche, wenn Menschen in Ihre Praxis kommen, die eine seltene Erkrankung hat, empfehlen Sie sich übers Internet beispielsweise Selbsthilfegruppen zu suchen?
Oder? Also ich helfe meinen Patienten, ich suche dann selber und sage denen, schauen Sie mal, das macht einen guten Eindruck. Ich kenne auch ein paar Selbsthilfegruppen, die ich seit Jahren auch verfolge als Ärztin und finde, dass sie eine großartige Arbeit machen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es eines Tages eine Art Zertifikat, eine Plakette geben würde, geprüfte Information, geprüftes Wissen, also sei es von wissenschaftlichen Verlagen, es gibt ja auch gute Zeitungen, von Selbsthilfegruppen, von Forschungsinstitutionen. Also das kann man ja dann vielleicht beantragen und die kriegen dann eine einheitliche Prüfplakette. Und das ist dann Wissen, dem man dann vertrauen kann und wo man sich dann auch moderiert und aufhalten kann, dass da jemand ist, der drauf schaut. Das ist doch ein Ziel eigentlich und eine gute Option.
Nutzen und Grenzen des Internets oder auch Gefahren des Internets in der Information über Gesundheit, über Krankheit. Unser Thema heute mit Jael Adler und Kai Helge Vogel unter der 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Beteiligen Sie sich gerne.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
Und da geht es heute um Medizinportale, Gesundheits-Apps. Was kann das Internet, wie kann es helfen bei Krankheit zur Gesunderhaltung? Wo sind aber vielleicht auch die Gefahren? Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de eine E-Mail schicken. Und wir werden hier ins Gespräch kommen mit Ärztin und Sachbuchautorin Jael Adler. Und von der Verbraucherzentrale Bundesverband blickt auf genau diesen Bereich auch Kai Helge Vogel, der auch hier im Studio ist. Eine Eingabe einer Ärztin, Frau Dr. Fitzum aus Rennsteil, Hausärztin seit 42 Jahren, sagt sie, viele Patienten und sie mag es überhaupt gar nicht, wenn Patienten mit Ausdrucken kommen aus dem Internet. Oft ist nämlich die Information, die sie da gesammelt haben, sehr schwer wieder einzufangen. Sie möchte den Patienten mit ihren Erfahrungen, möchte sie sie eigentlich gerne durch den medizinischen Dschungel führen und sieht sie da oft auf Abwägen. Die Erfahrung ist wahrscheinlich, die macht man schon, oder, Frau Adler, dass man viel Zeit auch darauf verwenden muss, auf jeden Fall jemanden wieder.
Ach, also das ist, ich finde es Geschmackssache. Ich finde alle Standpunkte da legitim. Manche Ärzte mögen es, manche nicht. Manche Patienten mögen es, manche nicht. Ich persönlich, für mich, mir macht das nichts. Ich fange da jeden ein, denke ich, und dann nimmt man das als Ausgangspunkt für ein Gespräch. Und dann kann ich auch jemanden mit meinen Meinungen noch mal motivieren, vielleicht noch mal was anderes zu machen und mit meiner Erfahrung. Aber prinzipiell finde ich es wichtig, jeder hat ein Recht auf Information, gerade über seine Gesundheit, über seinen Körper. Und ich möchte, dass Menschen mündig sind und gut über sich Bescheid wissen. Mhm. Und wenn das Internet ihnen hilft oder einen Anhalt gibt, dass man sich zumindest über Dinge bewusst wird, ist für mich okay.
Sie haben eben das Wort Meinung, also meine Meinung gesagt. Bei Meinung fallen mir Influencer ein, die ja doch sehr meinungsstark zum Teil Themen pushen. Wie ist da die Erfahrung in Gesundheit?
Also das halte ich für ein ganz großes Risiko. Viele, gerade junge Leute, setzen auf die Meinung von charismatischen, jungen, schönen, gesunden Persönlichkeiten und folgen deren Ratschlägen. Die kaufen sich Gadgets, zum Beispiel irgendwelche Jadekugeln, die man sich in die Vagina steckt, damit der Liebestrakt gefördert wird, das sei gesund und das wäre wahrscheinlich auch gegen Inkontinenz gut, aber das sind dann irgendwelche Spielzeuge, die man sich irgendwo bestellt. Ja, sowas zum Beispiel, auch berühmte Schauspielerin, ich will jetzt keine Namen nennen, die sich dann sozusagen auf medizinische Gefilde begeben und dann einfach dadurch, dass die so eine Präsenz haben und dass die so ein Vorbild sind, können die auch viel kaputt machen. Jetzt ist ja auch gerade in den Medien, ne, Frauen, die dann Leuten die Lippen mit Hyaluronsäure aufgespritzt haben, ohne irgendeine ärztliche Ausbildung zu haben. Also da sind ganz viele Sachen, die unkontrolliert laufen. Und da muss man vorwarnen, gerade junge Menschen, die da noch leichtgläubig sind und denken, das ist alles nur Wellness und da kann nichts schiefgehen. Es kann sehr, sehr viel schiefgehen.
Haben Sie auch Erfahrungen in Ihrer Praxis, dass Sie genau ist? Das ist ja dieser Schönheitsbereich, der dann.
Ja, natürlich. Also gerade im Schönheitsbereich. Also ich bin ja Hautärztin, ich habe es mit Hautkrankheiten zu tun, aber trotzdem kommt es auch vor, dass Menschen wegen Schönheitsfragen kommen. Dann wird nach Botox gefragt, nach Hyaluronsäure, nach Laser. Und es gibt Leute, die haben eben gedacht, ach, naja, gehst du mal irgendwo hin? Ne, lässt dir das irgendwo für billig machen? Oder auch, es kann ja auch mal so, es kann ja sogar auch bei einem Arzt mal was schiefgehen, auch das gibt es ja. Und haben sich vielleicht vorher auch nicht ausreichend informiert und es wird eben sehr, sehr gerne immer nur das Positive dargestellt, aber Risiken und Nebenwirkungen werden gerne unter den Tisch gekehrt. Diese Dinge sind aber alle nicht ohne. Und ich sehe natürlich auch die Beobachtung, dass Ärzte in der Schönheitsbranche, die sozialen Medien nutzen, um ihre Therapien darzustellen. Das kann super interessant sein, weil man sich informiert, ach, so geht so ein Facelift. Es kann aber auch in Richtung Werbung gehen, es kann aber auch die Sache zu, sagen wir mal, umsetzbar erscheinen. Also, ach naja, so ein Facelift kannst du ja mal machen oder so eine Brustvergrößerung.
Wobei, diesen Eindruck hat man nicht nur im Internet, sondern wenn man in eine Arztpraxis reinkommt, sind da auch Aufsteller, sind da auch von dem gerade abgezogenen Vertreter einer bestimmten Firma, liegen auch Cremes im Wartezimmer.
Absolut, also Ärzte sind auch Menschen, sie sind auch leider teilweise käuflich, auch wenn wir alle versuchen, also ich halte mich jetzt nicht für käuflich, aber natürlich ist, wenn immer dieselbe Firma zu einem kommt, natürlich ist dann etwas mehr auf dem Schirm, ne, als wenn jetzt dieser Mensch nicht zu Besuch gekommen wäre. Ist schwierig, also man muss es gut regulieren. Ich glaube, dass die offiziellen Gesetzeslagen, die sind schon ganz gut. Trotzdem ist es immer wichtig, dass man als Patient auch beim Arzt die Augen und Ohren offen hält und kritisch hinterfragt und die Risiken und Nebenwirkungen wirklich sich anhört und genau sagen lässt. Also es ist einfach eine menschliche Sache. Nicht nur das Internet kann Gefahren haben, sondern auch Profis sind nicht, also auch Profis, wissen wir alle, auch eine normale Blinddarmoperation kann Gefahren in sich bergen.
Internet wird ja teilweise auch von Menschen
gemacht. Das kann ich natürlich nur bestätigen. Also Ärzte bieten auch Leistungen an, die zum Beispiel einfach vielleicht auch mal nicht sinnvoll sind. Man kann sie auch nicht pauschalieren. Und natürlich sind sie auch in den Medien aktiv, in allen. Und da ist natürlich das Berufsrecht bei den Ärzten Thema. Könnte man natürlich auch an manchen Stellen härter auslegen. Das muss man auch alles nachhalten. Influenza ist natürlich ein bisschen noch unregulierter, da muss auch noch was passieren. Mir fällt da auch das Beispiel Abnehmen, Gewicht ein, auch da werden auch Mittel dann angeboten, damit geht es schneller, besser. Das ist natürlich alles auch gerade für Jüngere, die sind da sehr anfällig, die gucken eben sich die Filmchen an und richten sich danach. Da würde ich auch sagen, nicht nur da, aber da insbesondere ist ein behandelnder Arzt dann hat auch damit zu tun, das wieder aufzufangen. Von daher verstehe ich die ältere, die schon längere die tätige Ärztin, genau. Die sagt, ich muss auch immer wieder was auffangen. Da gibt es auch Studien zu aus den USA, dass das auch mehr Zeit bedarf. Aber da bin ich dann doch froh, wenn es Ärztinnen und Ärzte gibt wie Frau Adler, die das einfach wahrnehmen, damit umgehen und es auch gut finden. Also ich finde es auch gut, aber es ist natürlich für alle Seiten eine neue Zusammenarbeit. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ändert sich schon.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, und an der begrüße ich Ulrike Schneider. Schönen guten Tag, Frau Schneider.
Guten Tag. Mein Name haben Sie ja gerade gesagt, aber ich möchte noch dazu sagen, ich bin Vorsitzende vom Seniorenrat der Stadt Düsseldorf. Mhm. Und wir haben also 10 Bezirke und wir kommunizieren untereinander in internen Sitzungen. Und worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass die Apps zwar eine prima Sache sind und auch alle Mitglieder vom Seniorenrat, das sind, was weiß ich, 30 in Düsseldorf, sind in der Lage zu kommunizieren, indem sie iPhones haben beziehungsweise mit dem Internet arbeiten. Aber was immer wieder auffällt, es gibt ganz, ganz viele Leute oder ältere Leute so ab 75 plus, die überhaupt kein Internet haben und auch nicht wollen. Und von Apps sind für die also spanische Dörfer. Insofern finde ich, sollte man doch die nächsten Jahre, ich würde mal sagen, die nächsten 10 Jahre noch auf diese Bevölkerungsleute auch noch eingehen, indem man einfach Alternativen findet, dass man also sagt, okay, wir machen Apps, wir machen dies, jetzt ist alles digitalisiert, aber da gibt es noch eine ganz große Menge von älteren Leuten, die damit überhaupt nicht umgehen können. Ich bin der Meinung, da wird zu wenig Rücksicht drauf genommen.
Das war, danach wollte ich fragen, Sie haben also in Ihrem Bereich, ich meine, Sie vertreten dann ja doch eine ganze Menge, eine große Anzahl von Senioren, ja. Sie haben den Eindruck, dass diese Angst, da abgehängt zu werden, eine große ist?
Natürlich, weil die Leute wissen überhaupt nichts mit anzufangen und die sagen, teilweise können die auch kein Englisch, die sagen dann schon mal, was heißt denn das, diese Saale immer, dass da überall steht und sowas, das darf man auch alles nicht vergessen. Wir sind ja in einer ganz anderen Situation alle, wenn wir eben entsprechend mit den neuen Medien umgehen können. Und ich habe das Glück, dass ich also nicht nur Kinder habe, sondern auch Enkel habe. Also insofern ist das Ganze für mich überhaupt kein Thema und für viele andere auch nicht. Aber es gibt ganz viele, die allein leben, die überhaupt nicht wissen, was bedeutet das. Und wenn ich mir heute einen Mediaprospekt angucke, was dafür teilweise für Dinge angeboten werden, da frage ich mich auch, was könnte das sein? Was mache ich? Ich google das. Aber die älteren Leute wissen gar nicht, was Google ist und die holen dann noch ihren alten Bockhaus raus und so weiter und so weiter. Also ich finde, man sollte da viel, viel mehr Rücksicht auf die älteren Leute nehmen. Und das vermisse ich. So gut, wie ich diese Apps finde. Ja. Wir haben nämlich auch in Düsseldorf eine super App, gut versorgt in Düsseldorf. Da ist so alles drin, was Senioren überhaupt nur wissen möchten, können, brauchen. Aber sie können damit nicht umgehen, wenn sie kein iPhone haben oder kein Internet haben. Und das sind dann für sie, wie gesagt, spanische Dörfer.
Ein wichtiger Hinweis, Herr Vogel, haben Sie das Gefühl, dass es schon so weit geht, dass tatsächlich ganze Gruppen in kurzer Zeit ausgeschlossen würden?
Also ich finde den Hinweis auch ganz wichtig und auch ist gut, dass so jemand wie der Seniorenrat hier immer die Position hochhält. Mhm. Ich würde es aber auch gar nicht nur auf Ältere beziehen. Wir hatten vorhin schon gesagt, wenn man kein Smartphone hat, wenn man es sich gar nicht leisten kann.
Oder nicht
solche
will.
Gruppen, genau, gibt es auch. Und das muss man mit im Blick halten. Ich denke, das ist ganz wichtig und ich würde da auch nicht nur 10 Jahre sehen. Auch es sollte ergänzend sein für den der es möchte. Mhm. Es hat viele Möglichkeiten, aber es gibt eben Bereiche, Personen, wo es nicht geht oder die es nicht möchten. Und das sollte man immer mit bedenken. Die Gefahr auf lange Sicht kann ich gut nachvollziehen. Meinerseits würden wir da schon gucken, dass das eben nicht so passiert, sondern dass der es nutzen möchte, die Chance hat. Geht ja auch weiter bis hin zu Videokommunikation mit dem Arzt, was auch angedacht ist. Das ist auch schön, aber das darf auch nicht dazu führen, dass man in ländlichen Regionen plötzlich keinen Arzt mehr vor Ort hat. Also das ist ja zur Digitalisierung.
Nur noch übers Internet irgendwie behandelt.
Der Wunsch ist ja eigentlich, dass es am Ende mehr Zeit für das menschliche Gespräch gibt und für den menschlichen Kontakt und dass ein Teil durch die digitalen Medien abgenommen wird, dass einfach dann das Gespräch irgendwann größer ist, weil ich glaube, das ist auch immer noch das Heilsamste.
Das menschliche Gespräch.
Ja, also Psychotherapieplätze gibt es leider zu wenig. Das heißt, man kann jetzt eine Psychotherapie mit einem Online-Avatar machen. Ne? Erst kauft man ein nachts und dann chattet man mit seinem Psychotherapeuten, den es gar nicht echt gibt. Das ist eine Lösung, die auch von den Fachgruppen durchaus empfohlen wird und das wird auch finanziert. Trotzdem, am Ende ist das, wo wir dran kranken, dass wir keinen Menschen haben, der mit uns persönlich im Austausch ist. Und das wäre natürlich gleichzeitig auszubauen, Zeit für Gespräche, Zeit für Betreuung, Zeit für, ja, einfach auch die Sprechstunde, dass eben das Gespräch und die Kommunikation besser bewertet ist und nicht nur Apparate und Maßnahmenprozeduren.
Frau Schneider, also ein wichtiger Hinweis, den Sie gegeben haben und weiter die Bestärkung, die auf jeden Fall.
Also ich habe nur eine Angst, dass die Leute durch das Raster durchfallen, weil ältere Leute haben nun mal, die reden langsamer, die hören schwerer, schlechter und die brauchen natürlich mehr Zuwendung und mehr Zeit. Und für viele ist das ja der Höhepunkt in der Woche. Da gehe ich zu meinem Arzt und er misst meinen Blutdruck etc. Und dann habe ich wenigstens einen Ansprechpartner. Und das ist ja auch ein schlimmes Thema im Moment, diese Alterseinsamkeit. Und insofern, ich finde, da sollte man wirklich ganz doll drauf achten, weil das ist schon, in Düsseldorf sind ungefähr 650.000 Menschen leben hier und davon ist ein Viertel über 60. Also es ist schon. Ich meine, es gibt ganz viele, die technikaffin sind, dazu zähle ich mich auch, aber es gibt noch viel mehr, die damit nichts anfangen können. Und ich würde Sie bitten, dass Sie da Rücksicht drauf nehmen. Vielen
Dank.
Eine
starke Stimme auf jeden Fall für oder vom Seniorenrat. Dankeschön, Frau Schneider, für Ihren Anruf hier in unserer Sendung im Deutschlandfunk Kultur. In unserer Gesprächssendung, in der wir das Thema haben, was kann oder was kann es auch nicht, das Internet in Bezug auf Gesunderhaltung, in Bezug auf Krankenhilfe, welchen Stellenwert haben Internetinfos für Sie? Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254. Nutzen Sie Dr. Google und Co. Nutzen Sie Online-Sprechstunden oder Foren? Wie sehen Sie in Medizinportalen durch? Was macht die Information dort mit Ihnen? Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, unsere E-Mail-Adresse. Was immer wieder auftaucht, hier im Gespräch auch mit Jael Adler und Kai-Helge Vogel, ist das Thema Zeit. Im Internet ist die Zeit da. Ich kann viel Zeit investieren. Ich kann meine Fragen anbringen. Zum Beispiel schrieb uns eine Hörerin hier, die Annegret Braun aus Stuttgart, selbstverständlich informiere sie sich auch über medizinisches Wissen und Erkenntnisse und auch vor allem auch Begriffe im Internet. Und dann, wenn ich einen Arztbericht oder Befund in der Hand habe, dann kann ich auch nochmal nachgucken und zu Hause in Ruhe nachschauen. Von Haus aus kriegender Krankenschwester und sieht, dass die ärztlichen Sprechstunden zeitlich so limitiert und getaktet sind, dass sie selber auch immer mit einem Stichwortzettel hingeht und dass natürlich da vieles vielleicht im Internet vorab schon geklärt werden kann. Was denken Sie zu dieser Aussage?
Also das stimmt. Ich weiß, dass Patienten viele Fragen haben. Ich als Patientin hätte das auch immer. Und dass es nicht immer nur um einen Ekzem am Finger geht, sondern eigentlich immer um den ganzen Menschen und das kommt oft zu kurz. Es ist ein super Tipp, dass man mit einer Liste zum Arzt geht und auch dem Arzt vorher sagt, ich habe hier 5 Punkte notiert, dass der auch weiß, was auf ihn zukommt oder sie, ich sage das jetzt mal in der männlichen Form, ich meine aber auch alle Frauen, weil wir natürlich in der Sprechstunde schon einen gewissen Timeslot haben, also einen Zeitabschnitt. Und wenn wir den uns dann einteilen, ist das sehr hilfreich, wenn man vorher weiß, was auf einen zukommt. Und vielleicht, dass man auch vorher sagt, als Arzt, ich habe heute 20 Minuten, ich habe heute 3 Minuten, je nachdem, was es für ein Termin ist. Ich selber bin keine Kassenärztin, weil ich mit diesem Kurzgetakteten nicht zurechtkam. Also ich habe das ausprobiert vor vielen Jahren und habe dann gesehen, nee, also für mich reicht es nicht, so kurz zu sprechen. Ich bewundere alle Kollegen, die das schaffen und die 100 Patienten am Tag durchschleusen können und auch gute Medizin machen. Aber ich glaube, in der Dermatologie, meinem Fachgebiet, muss man einfach ganzheitlich schauen und ganzheitlich reden. Und ich habe das Gefühl, wenn man Zeit hat, mit jemandem den ganzen Körper, die Seele, den Lebensstil durchzusprechen, müssen sie auch nicht so oft wiederkommen, weil man einfach dann schon in der Lage ist, sich selber um sich selbst zu kümmern. Und vielleicht, das finde ich auch eine schöne Möglichkeit, dann einfach hinterher nochmal seinen Arzt per E-Mail oder sowas nachzufragen, wenn noch eine Frage offen geblieben ist.
Sie haben ein Thema jetzt angesprochen, sich selbst irgendwie besser zu verstehen. Ist das eigentlich etwas, was, oder wie würden Sie sagen, die Entwicklung des Gesundheitswissens, das Gefühl zum eigenen Körper, ist das, was beobachten Sie da?
Es ist zu wenig. Es wird in den Schulen zwar
Wird es weniger? War es mal mehr? Oder wie
das sagen? Kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ich selber in meiner Schulzeit zu wenig über den Körper gelernt habe, nicht umfassend, und dass ich im Medizinstudium festgestellt habe, boah, das ist eigentlich ein Wissen, was jeder haben sollte, nicht nur ich als Medizinerin. Ich will aber auch dieses Herrschaftswissen teilen. Dazu sind die sozialen Medien, dazu ist das Internet super. Da kann ich raus aus der Sprechstunde, kann das Wissen anderen Menschen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt so meine persönliche Note, dass ich das auch dafür nutze.
Also zum Beispiel mit Ihren Podcasts.
Mit
also
die Podcasts, Sie machen.
Das
mit
ist dann
Büchern,
eine Verbreitungsmethode.
Besuch bei Ihnen im Studio, darüber schreiben. Ich finde, Medizin zu kommunizieren, das liegt mir und das möchte ich einfach, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ich appelliere an meine Patienten, dass sie ihren Körper kennen, dass sie sich gut angucken, dass sie sich fühlen, schmecken, riechen, dass sie wissen, wie ist mein Tag-Nacht-Rhythmus, mein Zyklus, dass man sich ein bisschen beobachtet, damit man merkt, wenn irgendwas aus dem Lot ist. Gleichzeitig versuche ich ganzheitlich zu beraten, also den ganzen Lebensstil im Blick zu haben. Was esse ich? Wie viel Sport mache ich? Wie schlafe ich?
Und genau da zum Beispiel, um nochmal wieder Apps, habe ich auch viel gelesen, dass gerade wenn Leute sich dabei von Apps oder unterstützen lassen, sie ihren Körper ja vielleicht noch besser kennenlernen sogar.
Ja, das kann gut sein. Es gibt ja Leute, die auch beim Joggen gucken, wie ist der Puls und es gibt Leute, die messen ihren Blutdruck ständig. Es ist wie immer alles eine Frage der Dosis. Man kann es auch übertreiben. Man kann auch zum wahnhaft quasi werden, indem man sich die ganze Zeit selbst bespiegelt und auf jede Blähung achtet und gleich Angst kriegt. Wie immer ist ein gesundes Mittelmaß gefordert und gefragt.
Also ich würde auch sagen, dass die Gesundheitskompetenz, so kann man es ja nennen, grundsätzlich in Deutschland durchaus sehr schlecht ist. Also ich würde mich da auch selbst gar nicht unbedingt ausnehmen, aber es gibt Studien unter anderem der Uni Bielefeld, die eben sagen, jeder Zweite ist da einfach überfordert. Und da kann natürlich auch Informationen im Internet und auch ganz kleine Dinge, wie ich hatte vorhin mal gesagt, ausreichend schlafen. Es sind so die Dinge, die man früher kannte, vielleicht auch in den Familien, sind teilweise einfach verloren gegangen. Aber auch das System zu kennen, zu welchem Arzt muss ich denn im Notfall? Oder gucke ich dann doch erstmal, gehe ich zum ärztlichen Notdienst oder direkt in die Notfallaufnahme? Das sind alles so Dinge, wo es extreme Lücken gibt und dann kann natürlich hier eine Unterstützung auch stattfinden. Ob eine App jetzt für jeden gut ist, die sozusagen einem fortlaufend die Vitaldaten überwacht und die Schritte zählt, da sind wir dann auch schnell beim Cyberchonder, also jemand, der da einfach sich dauernd krank fühlt und manch einer gegebenenfalls auch überwacht.
Sie haben eben das Stichwort Cyberchonder gesagt. Das ist tatsächlich die hypochonderische Ausformung durchs Netz?
Ja, also das ist irgendwie, ich glaube, ich hätte ja vorhin mal gesagt, es gibt so Checker, man gibt bestimmte Dinge an, die man angeblich hat, Kopfschmerzen und so weiter. Und da kann man natürlich auf eine kleine Erkältung stoßen bei denselben Symptomen, genauso wie eine Tumorerkrankung. Und wer dann natürlich das immer sehr empfänglich ist, also das kann natürlich auch nach einem Arztbesuch so sein, wenn er sagt, es könnte auch das sein, aber im Internet landet man da halt schnell auch bei Dingen, die schlimmer sind. Und das ist dann auch nicht gerade förderlich für das Wohlbefinden und das Einzelne.
Gisela Schöning ist am Telefon, die begrüße ich ganz herzlich hier. Frau Schöning, guten Tag.
Guten Tag, ja.
Sie haben eine Frage zum Thema oder eine Erfahrung mitzuteilen?
Nein, ich habe eine sachliche Frage zu einer bestimmten Sendung im Internet.
Mhm. Dann mal raus damit, wer weiß, ob wir die zu einer ganz bestimmten Sendung beantworten können.
Ja, und zwar, die heißt Team, wie Team, ja, neues Wort, M-A-X, Groß LQ, Professor Dr. Thomas Wessinghage, Copyright im FID Verlag.
Was möchte
ich sagen? Die bringen täglich also einen großen Newsletter mit reichlich Angeboten und Ratschlägen. Ja, und ich hätte gern gewusst, ob Sie wissen, was davon zu halten ist.
Ich glaube, Sie jetzt so einzelne Seiten einzuschätzen, Herr Vogel, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig,
also in
oder?
Dem Fall muss ich ganz klar, ich kenne Sie auch nicht, aber es ist schwer einzuschätzen. Ich würde immer sagen, bei solchen Seiten, Portalen, die wirklich alles abdecken, das ist für so eine Grundinformation gut. Man muss natürlich gucken, wer steckt dahinter. Professor Thomas Wessinghage sagt
der Leichtathlet,
was.
Der ehemalige Leichtathlet.
Genau. Und wenn es dann eben um weiter, wenn man vielleicht eine längere chronische Erkrankung hat, solche im Detail informieren will, dann sind vielleicht auch kleinere, spezialisierte Angebote interessanter. Aber so für eine grundsätzliche Information kann man jetzt erstmal nichts dagegen sagen. Einschätzen kann ich die einzelne Seite nicht.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie da irgendwie falsch informiert werden? Oder wie kommt Ihr Misstrauen zustande?
das kann ich nicht unbedingt sagen, falsch informiert. Das ist sehr umfangreich und so weiter. Mhm. Und manches nach meiner eigenen Einschätzung stimmt so und ist stimmig. Was mich wundert, ja, an der Art des Schreibens dort ist, dass alles, obwohl es eingängig ist, vorwiegend vegetarische Geschichten und so weiter, dass es immer, ja, so wie ein Wundermittel dargestellt wird. Das ist es, ja.
Also tatsächlich.
Also dass solche Maßnahmen, ob ich das und das esse oder das und das mache und so weiter, immer dargestellt wird, als sei das ein Wunder, was dann bei mir geschehen würde.
Also hier würde ich sagen, also wenn was sozusagen das Wundermittel dabei ist, wäre ich jetzt persönlich immer skeptisch, weil wenn das Wundermittel dann vielleicht auch irgendwo noch angeboten wird oder bestimmt die Ernährung, das kann, da würde ich auf jeden Fall immer raten, mit dem Arzt zu sprechen. Das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige grundsätzliche Info, die auf solchen Seiten sein sollte. Bevor Sie zum Beispiel was ändern an Ihrem Lebensstil, halten Sie Rücksprache, wenn Sie gerade schon eine Erkrankung haben, mit Ihrem behandelten Arzt. Also wenn sowas fehlt und nur gesagt wird, hier haben wir ein Wundermittel, machen Sie das, dann werden Sie gesund. Dann würde ich immer sagen, Finger weg.
Also was man ja sieht jetzt auch bei allen Hörerfragen und auch so ein Gefühl, was sich jetzt einstellt, ist, es gibt einen hohen Aufklärungsbedarf und auch viel Unsicherheit und viel Bedürfnisse nach Erklärungen. Und eigentlich wäre der Wunsch oder eine Idee, dass es eines Tages zusätzlich zu den normalen Arztpraxen auch Online-Praxen gibt, die dieser Flut an Fragen begegnen, und zwar aus seriöser Hand. Das wäre ja etwas, was man mal überdenken könnte, weil natürlich wir Ärzte, die in der Praxis sitzen, wir haben jetzt abends nach Feierabend auch nicht immer Zeit und Kraft, dann auch noch Online-Sprechstunde zu machen. Aber es gibt doch viele allgemeine Fragen. Ja, wie ist der richtige Lebensstil? Sind das gute Mittel? Wie habe ich das einzuschätzen? Das könnten ja solche Online-Praxen der Zukunft bieten und liefern.
Also ich habe zum Beispiel, wenn ich einfach mal kratzender Hals, Kopfschmerzen eingegeben habe, das erste, was aufgetaucht ist, war die Apothekenrundschau.
Umschau.
Die Apothekenumschau, genau. Und das Blättchen, was eigentlich in Apotheken liegt, also dann jetzt online. Oder beispielsweise meine Krankenkasse hat auch da eine umfängliche Information. Das sind doch Seiten, wo ich erstmal.
Also da wäre ich jetzt, die Apothekenumschau macht eine große Recherche und ist auch eher ein allgemeines Portal. Da kann man jetzt auch nicht sagen, es ist irgendwie schlecht oder von Apothekern, da wird viel reingesteckt. Kann man nutzen wie ein anderes allgemeines Gesundheitsportal auch. Krankenkassen machen auch sehr viel. Da wäre ich nur.
Gerade auch diese allgemeinen Informationen, deswegen komme ich jetzt drauf.
Genau, also da gibt es auch unterschiedlich. Sie nutzen das zum Teil natürlich auch als Marketing. Wir informieren Sie im Gesundheitsbereich. Ich wäre da nur immer skeptisch, wenn es um genehmigungspflichtige Leistungen geht, würde ich trotzdem nochmal mit dem Arzt lieber sprechen und so weiter. Aber das ist sicherlich eine Krankenkasse, da, wenn die ganz obskure Dinge behaupten würden, wäre das problematisch. Genauso wie bei der Apothekenumschau. Ist etwas, wo man sicher drauf eingehen könnte. Ich wollte nochmal dieses Beispiel mit Online-Sprechstunden oder ähnlichem. Man guckt ja häufig, gerade Eltern, sagen wir mal, wenn das Kind irgendwie einen Kratzen im Hals hat, was auch immer, was ist, mitten in der Nacht ist ja auch meistens kein Arzt da. Da wird beispielsweise dann so eine Internetsuche benutzt. In der Schweiz ist es so, dass man dann aber durchaus auch eine Online-Kommunikationsmöglichkeit schon hat mit Ärzten. Da ist auch in Deutschland ein bisschen was im Gange und wird auch vorangebracht. Muss man auch sehen, ob das jeder Einzelne will. Aber für einzelne nicht so dramatische Dinge, bevor man in die Notaufnahme fährt und die dicht macht als Patient, ist es vielleicht dann doch ganz gut, wenn man einen seriösen, mit Standards Kontakt zu einer Online-Ansprache-Möglichkeit hat.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Im Studio sind Jael Adler, Ärztin und Sachbuchautorin, und Kai-Helge Vogel, Verbraucherzentrale Bundesverband, zum Thema, wie informiere ich mich über Krankheit oder eben auch zur Gesundheit im Netz. Und da begrüße ich jetzt Jürgen Hesse aus Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Hesse.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sprechen darf. Bin ich jetzt auf Sendung?
Sie sind auf Sendung, bitte.
Ja, ich warte ja schon länger. Ist ja schwierig bei Ihnen, richtig reinzukommen. Ja,
also mein Thema.
Ja, genau, wie eine Arztpraxis.
Ja, naja, da kommt man mitunter früher dran. Kommt ganz drauf an, wie man krank ist.
Na, dann mal los.
Aber es ist ja so, mein Thema ist an und für sich die Zeit. Man spricht immer davon, Sie haben es ja in der Sendung auch schon öfter genannt, dass es bei den Ärzten ganz wenig Zeit gibt. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie wird der Arzt bezahlt? Wenn er für den Normalo-Patient, also den Krankenversicherten, der sich jahrelang in seiner Krankenversicherung abgemüht hat, also ich habe manchmal so die Sätze gesehen, geringe Bezahlung bekommt, das ist manchmal wirklich wenig, was es da für bestimmte Behandlungssachen gibt, dann geht der Trend natürlich bei den Ärzten zu den Privatversicherten. Das ist ja ganz klar. Und das ist eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Und deswegen gehe ich da auch mal von aus, dass viele Ärzte sich diesem Internet überhaupt gar nicht öffnen werden, weil sie so schon in ihrer Wohlfühloase ganz zufrieden sind. Warum sollen die noch online irgendwo was bearbeiten? Wann sollen die das machen? Natürlich, gut, die können es nachts machen irgendwie oder so, aber es wird noch nicht so schnell gehen. Vielleicht in kleineren Ländern, wo weniger Leute wohnen, aber in so einem großen Land wie die Bundesrepublik hier, ja, glaube ich, wird es nicht so schnell greifen.
Also die Vermutung, ne, unseres Hörers Jürgen Hesse, dass Ärzte sich da eigentlich gar nicht zeitintensiv mit befassen können. Was ist Ihr Eindruck, Herr Vogel?
Also ich würde sagen, Wohlfühloase, deshalb machen sie es vielleicht. Das ist, glaube ich, nicht der Grund. Also Geld kann man da vielleicht verdienen, aber wir haben halt nur eine bestimmte Anzahl und mancher Arzt hat auch nur so und so viel Zeit. Also von daher wird er nicht, der eine normal niedergelassene Arzt eine Kassenzulassung hat, wird nicht zusätzlich noch nachts die Online-Sprechstunde machen können. Ich glaube, das ist einfach praktisch nicht möglich. Ein Punkt, den würde ich ein bisschen anders sehen, aber dran anknüpfen. Also die Honorierung spielt natürlich eine Rolle. Man könnte, also es wäre zumindest auch eine Forderung, die wir so als Verband hätten, natürlich auch darauf achten, wie sieht es denn bei der Honorierung der Gesprächszeit aus? Wir haben jetzt so die Tendenz, dass eher die technischen Leistungen, für jede einzelne Leistung wird fließt Geld weniger für das Gespräch. Also das ist so eine grundsätzliche Dinge im Gesundheitswesen. Ich denke, deshalb ist Frau Adler auch eher in den privatärztlichen Bereich gewechselt. Wenn man als gesetzlicher Arzt, der gesetzlich versicherte Patienten betreut, einfach weniger Geld für die Sprache bekommt als für die eigentliche, sag mal, technischen Dinge. Und da, das ist so ein Ding, das im Hintergrund mitspielt, da könnte man natürlich trotzdem noch nachbessern.
Ja, und die die Kassenärzte sagen ja auch, sie kriegen einmal im Quartal bezahlt für ihren Patienten und wenn der dann nochmal wiederkommen muss, dann kriegen sie dafür nichts. Das heißt, die Leistung wird nicht abgebildet.
Ich würde jetzt aber ungern in dieser Sendung anfangen, genau, über
politisches. Weil wir so gerade beim Thema Zeit sind. Also genau, ich finde auch, Wohlfühloase passt nicht. Das ist für die hart arbeitenden Ärzte. Ich kenne so viele unglaublich fleißige Ärzte, die viele Patienten an einem Tag versuchen, denen gerecht zu werden und das auch toll machen. Und es ist einfach, die sind auch nur Menschen. Irgendwann ist der Tag auch um und wir müssen uns auch regenerieren.
Wir wollen jetzt Herr Hesse, Sie haben verfolgt, auf was für ein Echo Ihr Einwurf stieß.
Sie, aber es gibt ganz oft Fälle, wo Ärzte einfach ihre Patienten nur verwalten. Das ist ein Verwaltungsakt. Wenn ich montags morgens zu meinem Hausarzt hier gehe.
Wir sind jetzt aber bei Ärzten im Netz. Also wir sind ja jetzt eigentlich die Sendung.
Ja, jetzt mal den Hausarzt, den gibt es ja nun mal. Mhm. Das kann ja auch ein Netzhausarzt sein. Da ist es vielleicht anders.
Gibt es ja noch nicht, aber.
Wenn ich da hinkomme, dann sitzen da ganz viele Leute, die einfach am Montag sich ihren Krankenschein abholen wollen, weil sie Schnupfen haben. Das sind für mich keine Kranken.
Ja. Herr
das
Hesse,
sind welche, die
jetzt
wollen
geht's
Zeit
aber
schinden.
Tatsächlich in ein ne, ganz
mit so ein
anderes.
Mit Erkältung geht man nicht zum Arzt.
Ein ganz anderes Thema, was Sie jetzt anschlagen. Ja. Wir waren jetzt aber, ich verstehe Ihren Hinweis und Zeit ist da sicherlich auch überhaupt das überspannende Thema. Zeit, die von einem so und von dem anderen so genutzt wird, die wir aber uns natürlich, was die Ärzte angeht, dann auch irgendwie bezahlen müssen.
Also ich ganz grundsätzlich
würde ich aber bitten, beim Thema Online
genau,
zu bleiben.
Genau, also ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, dass eine das wurde ja auch angesprochen von Herrn Hesse, eine Online-Beratung, dafür braucht es Zeit und Geld, genauso für das Gespräch. Es muss nicht mehr Geld an die Ärzte geben, sondern man muss gucken, wie entwickelt sich das System. Und da ist eben die Digitalisierung, Gesundheitsinformation, wie gehe ich damit um, wie fange ich es auf, wie unterstütze ich es, was mitbedacht werden muss, wo man sicher noch nachbessern kann.
Und deswegen sind ja auch Rezepte und Krankschreibungen in Zukunft womöglich dann auch online digital zu bekommen. Dahin geht's.
Herr Hesse, danke für Ihren Anruf. Übrigens, die Zeit ist auch bei ganz vielen anderen Hörern und Schreiberinnen und Schreibern von E-Mails ein Thema. Die Zeit der Ärzte, schreibt Christopher Delp, die diese mit Patienten verbringen sollten, einen wesentlich höheren Stellenwert erhalten. Also tatsächlich auch nochmal da der Hinweis. Ein Thema haben wir bisher wenig angeschnitten schon, aber noch zu wenig. Jedenfalls gehen mehrere E-Mails in die Richtung zum Datenschutz bei Nutzung von Online-Sprechstunden. Gerti Kösslin und auch Carsten Savade gehen in eine ähnliche Richtung. Falls Sie noch über Gesundheits-Apps sprechen, schreiben Sie da oder schreibt Frau Kösslin da. Auch da ist Datenschutz und Datensammeln zumindest ein Risiko, denn die Infos können so leicht mit den Versicherten zusammengeführt werden, von Datenpannen ganz zu schweigen. Der Protest gegen die elektronische Gesundheitskarte kam und kommt ja nicht von ungefähr.
Also das ist wieder ein weites Feld. Elektronische Gesundheitskarte würde ich jetzt mal von den Apps trennen. Man muss natürlich, das gehört zur Qualität einer App. Gesundheits-App, wenn die Daten in die USA sendet, an Dritte sozusagen, würde ich auch sagen, ich würde sie ungern nutzen. Persönlich, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo man einfach bedenken muss. Deshalb ist gegebenenfalls auch, hat auch vorhin der Hörer schon angesprochen, einfach nur eine webbasierte übers Internet irgendwo zurückzugreifen, als die App, die vielleicht einfacher ist. Aber das gehört zu, zum Beispiel, wir haben ja gesagt, vorhin eine Rezept-App auf Rezept, für mich gehört dazu, und das wird auch so hoffentlich kommen, dass die geprüft sind, was passiert mit den Daten.
Wer dann natürlich von wem?
Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Zulassung, dann kann es erstattet werden, auch erfolgen soll. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, man braucht natürlich über die Gesundheitsinformation auf so einer App, wie funktioniert sie, hilft sie wirklich weiter? Es gibt auch viel Blödsinn, wo nur Geldmacherei ist, also ein Spielzeug, würde ich sagen. Aber zu dem Ganzen, zu einer Bewertung von der App gehört auch Datenschutz und Datensicherheit, weil es geht um sensible Gesundheitsdaten, die sollten einfach nicht in falschen Händen landen. Und ich würde das gar nicht nur auf die App beziehen, sondern auch, wir hatten vorhin auch Foren, wenn man natürlich mit Klarnamen schreibt, ich XY habe eine psychische Erkrankung, da gehen manche Leute auch überraschend für mich offen mit um. Das kann man so machen, ist aber
in dann, einer unüberschaubaren Öffentlichkeit.
Wenn man sich in einem offenen Forum was einträgt, ich habe Krankheit XY, man geht häufig ja auch ins Internet wegen Scham, wenn man nicht über einen Arzt drüber sprechen will und dann schreibt man es in Social Media, ist für mich schwer verständlich. Und das ist auch ein Punkt, auf den man unbedingt achten sollte.
Also da anonym praktisch müsste man eine eigene E-Mail-Adresse entwickeln, einen eigenen Namen, der
also zumindest würde ich nicht
an den eigenen erinnert.
Ich würde jetzt nicht Kai Vogel hat XY und habt ihr mal ein paar Tipps für mich. Ja. Egal, ob das ein Social Media ist oder ein Forum, normales übers Internet.
Also tatsächlich da auch immer wieder die Kompetenz, die Internetkompetenz gefordert. Ich begrüße Wolfgang Brunhölzel aus München. Guten Tag.
Guten Tag, hallo. Ich wollte zum einen Bezug auf Ihr Thema nehmen. Was kann Dr. Google? Meine Antwort wäre, er verwirrt.
Oder Dr. Bing oder Dr. Yahoo, genau. Ja, wollen wir hier niemanden bevorzugen, aber Entschuldigung, bitte.
Ja, ja, aber die viele Patienten suchen halt im Internet und kommen meistens dann verwirrter in meine Praxis.
Sie
und
sind Arzt?
Ich bin Kinder- und Jugendarzt, ja. Mhm. Und ich wollte drei seriöse Homepages mal sagen. Ich weiß nicht, ob die schon genannt wurden. Das eine ist gesundheitsinformation.de. Das ist vom IQWiG, also die Ärzte wissen, was das ist. Das ist das Institut für Qualität und Wissenschaft in der Medizin, also eine moderierte Seite, wo wirklich von Halsweh bis Zahnweh alles drauf ist. Da kann man praktisch die einzelnen Symptome eingeben.
Nennen und Sie sie bitte nochmal?
Information dazu.
Bitte? Nennen Sie sie bitte nochmal?
Gesundheitsinformation.de. Mhm. Das ist die eine. Die andere ist Eagle Monitor. Da bin ich sozusagen jetzt eigentlich Nestbeschmutzer, weil viele Ärzte ja Eagle-Leistungen anbieten, also wirklich Leistungen, die privat bezahlt werden müssen. Und da ist auch aufgeführt, was für ein medizinischer Nutzen dahinter ist. Meistens keiner. Also wenn Sie zum Arzt gehen und er empfiehlt Ihnen irgendwas, wo er sagt, das zahlt die Kasse leider nicht, dann können Sie schnell noch das Smartphone rausziehen und schauen, was
bringt es mir eigentlich? Mhm.
Und das dritte war, vorher wurde angesprochen, die seltenen Erkrankungen, das betrifft ja hauptsächlich Kinder. Da gibt es die Seite kindernetzwerk.de. Das ist auch ein Zusammenschluss von Selbsthilfeorganisationen und auch ärztlich moderiert, mit einem Beirat auch ärztlich, wo Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen sich seriöse Informationen holen können. Man muss sich registrieren und es gibt dann auch angeschlossen eben Selbsthilfegruppen, die da angeboten sind. Und last but least wollte ich von einer Gefahr schildern, die jetzt im Internet droht, wo viele Patienten davon noch gar nichts wissen. Die sogenannte Telematikinfrastruktur war jetzt ja so ein bisschen in der Presse wegen dem Anschluss, Parallel- oder Reihenanschluss, was da gefährlich ist. Aber die Gefahr ist auch da, wenn die Konnektoren richtig angeschlossen sind, dass die Daten ja von den Patienten in die Cloud gehen. Und wenn diese Cloud gehackt wird, was ja wirklich kein schwieriges Unterfangen ist, dann sind die ganzen Daten weg. Und das ist, glaube ich, vielen Patienten nicht bewusst. Wenn man das in der Praxis anspricht, kriegen alle große Augen und wissen gar nicht, was da eigentlich droht.
Und die das Ärzte Stichwort ist Telematik.
Telematikinfrastruktur, also praktisch, es soll so sein, dass alle Praxen online mit den Kassen verbunden sind und die Daten dann in der Zukunft auch auf Servern gelagert werden. Also alle Informationen, die über diesen Patienten in der Praxis sind. Und Herr Spahn glaubt, dass dieses System sicher ist, aber wer die Zeitung aufschlägt, weiß ja, dass jede Seite und alles gehackt wird. Nur dieses System soll angeblich sicher sein, aber bis jetzt ist der Beweis eigentlich ausgeblieben, dass es wirklich sicher ist.
Herr Brunhölzel.
Und niemand will, dass seine Daten irgendwo plötzlich in der Zeitung stehen oder die Versicherung weiß, ja, mein Kind hatte mal ADHS und kriegt deswegen keine Privatversicherung mehr.
Also wichtige Hinweise, die Sie offenbar in Ihrer Praxis und jetzt auch hier gegeben haben. Dankeschön, Herr Brünholze, für Ihren Anruf. Wir sprechen ja über die Informationen aus dem Netz in Sachen Gesundheit oder Krankheit. Da wurde jetzt eben von dem Kinder- und Jugendarzt ein wichtiges Thema angesprochen, was wahrscheinlich Ärzte und Arztpraxen vor allem interessiert. Telematik-Infrastruktur. Das Stichwort. Vielleicht sagen Sie noch mal etwas dazu, Herr Vogel.
Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema.
Weil wir als Patienten dann irgendwann nicht mehr dran vorbeikommen.
Noch mal so eine Sendung machen können. Als Patient, zum Beispiel an der elektronischen Patientenakte, hatten wir vorher auch drüber gesprochen, ist klar, die ist freiwillig für den Patienten. Die Ärzte sind ein bisschen, die sind verpflichtet, es zu nutzen. Ich würde jetzt mal kurz sagen, es ist einfach besser, man hat eine gesicherte Telematikinfrastruktur, als wenn es sonst irgendwie die Daten in irgendeiner Cloud liegen. Also von daher, ja, ich verstehe, Datenschutz, Datensicherheit ist absolut wichtig, aber an die Daten ranzukommen ebenso. Und das jetzige System ist auch nicht in allen, gab auch immer wieder Probleme, man muss es begleiten, aber ich wäre nicht so kritisch wie der Hörer.
Also haben wir jetzt die beiden Positionen, die Verbraucherzentralen sind aber an dem Thema dran.
Ja.
Das ist ja vielleicht auch erstmal noch wichtig zu hören. Ich begrüße am Telefon Dagmar Borowski. Schönen guten Tag, Frau Borowski.
Guten Tag. Ich weiß nicht so genau, ob ich wirklich richtig bin. Ich misstraue irgendwie dem Netz. Ich würde nie meine persönlichen Daten zum Beispiel freiwillig ins Netz geben, damit, und ich wüsste nicht, wo sie hinkommen. Mhm. Gleichzeitig habe ich eher Kontakt mit Menschen, sodass ich sozusagen meinen Hausarzt, meine Heilpraktikerin fragen würde. Und dann informiere ich mich noch bei seriösen Medien, zum Beispiel bei Ihnen oder in Büchern. Ich habe das Buch von Frau Adler gelesen, hautnah. Und das hat mich animiert, zu ihr in die Praxis zu gehen. Also das ist mein Weg der Information.
Das. Wie schön.
Ja. Das ist jetzt nicht geplant, hoffe ich mal, Frau Borowski. Aber Sie haben Ihre Ärztin hier wiedererkannt.
Ja, natürlich. Ich meine, der Name ist ja eindeutig.
Frau Borowski, haben Sie denn, wir hatten vorhin eine Anruferin, die für den Seniorenrat in Düsseldorf, glaube ich, war es, sprach, die sagte, viele ältere Herrschaften fühlen sich aber dann, also haben die Angst, dass sie ausgeschlossen werden quasi von bestimmter Medizin oder vom medizinischen Fortschritt. Sie sagen ganz selbstbewusst, ich habe andere Wege, die haben diese Sorge nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann googeln und ich kann das alles machen und ich habe auch Freunde, die mich da unterstützen würden, ist nicht mein Problem. Aber ich möchte meine ganz persönlichen Daten gern bei mir behalten.
Ja. Dankeschön, Frau Borowski, für Ihren Anruf. Ich begrüße am Telefon Daniela Dimitru. Schönen guten Tag, Frau Dimitru.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für das Thema. Und zwar, ich möchte jetzt ganz kurz anknüpfen an den vorletzten Zuhörer oder zumindest
den Jugendarzt. Mhm.
Er hat natürlich auf ein sehr wichtiges Thema hingewiesen, Datenschutz. Ich glaube, bei vielen ist das Bewusstsein für dieses Thema sehr, sehr, sehr wenig ausgeprägt. Die Leute machen sich absolut keine Gedanken. Und jetzt die letzte Zuhörerin, da schließe ich mich auch an. Ich würde eventuell höchstens nur ein medizinischer Begriff, der mir unbekannt ist, googeln. Ansonsten natürlich ist es der Arzt um die Ecke. Wir haben zumindest hier...
Sie ruft aus Berlin an, da haben Sie natürlich Ärzte. Genau, das ist richtig. Genau, genau. Das ist auf dem Land durchaus anders.
Jetzt für die Leute, die auf dem Land sind und natürlich da gibt es eine andere, leider nicht so erfreuliche Situation. Auf der anderen Seite merke ich mehr und mehr, dass die Intrusion der Digitalisierung in unserem Leben auch einen anderen Aspekt mit sich bringt, und zwar die Kommunikation immer mehr mit einer Interface. Das heißt, die persönliche Beziehung, die menschliche Interaktion verschwindet hinter einem Bildschirm. Und ich frage mich, ob man nicht mit dieser Entwicklung eine Gesellschaft sozusagen züchtet oder kreiert, in den Menschen immer mehr mit Maschinen kommunizieren. Und so entsteht vielleicht auch durch die stärkere Interaktion mit diesen Geräten, mit diesen Devices, die Angst vor der konkreten Präsenz eines Menschen.
Sind Dimitru, zu konkret. Sie haben jetzt einen guten Punkt angesprochen. Wenn wir den noch erörtern wollen, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Frau Adler, wollen Sie darauf?
Nichts geht über den menschlichen Kontakt, das sehe ich genauso. Trotzdem ist es eben ein Management-Ding, also wie viel Zeit steht immer zur Verfügung dem Arzt mit seinem Patienten. Und nochmal, wenn es möglich ist, zum Beispiel alte Befunde, Laborwerte, EKGs in einer Cloud zu sammeln, sparen wir viel Zeit, weil wir können es sofort auf einen Schlag abrufen. Und auch, wenn Daten sicher sind und dann vielleicht tatsächlich für wissenschaftliche Zwecke doch genutzt werden, wie viel Gewinn hätten wir dann für uns als Gesamtheit, weil es einfach quasi wie eine gute Studie ist. Aber natürlich muss man wahnsinnig darauf aufpassen, dass die Daten nicht geklaut werden oder missbraucht werden.
Also hier auf jeden Fall unter uns und unseren Hörern ist Datenschutz ganz groß geschrieben. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, jetzt hier ganz zum Schluss. Es gibt ja ganz viele Ärztebewertungsportale. Frage ich jetzt nicht Sie als Ärztin, sondern frage ich erstmal Herrn Vogel.
Ganz grundsätzlich gute Sache. Also man muss nur denken, man zieht in eine neue Stadt und braucht einen Arzt.
Genau.
Dann helfen auch keine Bekannten, dann sucht man. Es gibt gewerbliche und es gibt nicht gewerbliche. Und das muss man auch, hier ist auch wieder die gute Auswahl wichtig. Es gibt sowas wie die Weiße Liste, eine unabhängige Stiftung, die das macht. Und es gibt gewerbliche Anbieter. Und da muss man einfach wissen, wenn da ein dickes Bild von einem Arzt ist, kann das daran sein, es wird einfach dafür bezahlt. Der ist nicht unbedingt gut, der Arzt. Also man muss das einfach auch nicht alles als objektiv, als Zusatz nutzen.
Ja, und man muss halt auch misstrauisch sein, natürlich, wenn da, es könnte sein, dass jemand aufgefordert wurde, eine gute oder schlechte Bewertung abzugeben. Es gibt Konkurrenten. Die Kriterien, die angewendet werden, sind auch nicht immer, sind oft sehr subjektiv. Es ist manchmal auch, jemand ist frustriert, hat lang gewartet und will dann vom Leder ziehen. Manchmal steht auch die Krankheit im Weg. Es wird sozusagen das Schicksal bewertet, die Krankheit bewertet und gar nicht die Qualität des Arztes. Auch das ist schwierig für einen Patienten überhaupt. Also eigentlich kann man nur sagen, der war nett oder war nicht nett, die Helferin vorne am Tresen war freundlich oder nicht. Also die Qualität ist nicht so einfach runterzubrechen. Und manchmal wünschen sich Ärzte auch, ihre Patienten übrigens zu bewerten. Also wir sind da sehr kritisch und ich finde es auch schwierig, dass man da so durchaus ja anonym quasi an den Pranger gestellt wird. Na klar hilft es. Auch ich will wissen, zu wem gehe ich und das kann helfen. Aber auch hier wieder ganz, ganz kritisch sein, misstrauisch sein. Wie muss ich diese Informationen einordnen, die mir da mit Notensystem entgegenschlagen?
Also immer auf jeden Fall die Kritik, die ich insgesamt vielleicht bei Internet walten lassen muss, auch tatsächlich. Sie haben noch 2 Sekunden.
Also es ist einfach relativ subjektiv und nicht die Qualität an sich wird dargestellt, die medizinische Behandlung. Der einzelne Patient entscheidet subjektiv, wie er bewertet in der Regel. Man braucht eigentlich mehr Qualitätsinformationen.
Qualitätsinformation, immer wieder das Stichwort. Heute bei unserem Thema Gesundheitsportale oder auch Gesundheits-Apps. Wie gehe ich damit um? Ein Stichwort war, dass der Arzt oder die Ärztin meines Vertrauens mir vielleicht auch weiter Informationen empfehlen kann, also Seiten, die ich gerne nutze. Ich danke für alle, die sich beteiligt haben. Jael Adler, Kai-Helge Vogel und alle Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Übrigens weitere Informationen heute ab 13 Uhr in unserem Breitband über Gesundheits-Apps. Dankeschön.